Heute stellen wir die Frage, wie erholt seid ihr denn eigentlich? Oder besser gesagt, was traut ihr euch heute zu? Kann euer Körper leisten? Oder sagt euch euer Körper, nee, heute habe ich was ganz anderes vor? Im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, Philipp, normalerweise ist das ja der Talk der alten Männer, ne? Ja, was kann ich noch? Ja, damals habe ich noch die Bäume mit einem kleinen Finger ausgerissen. Heute stehe ich auf und denke, okay, lege ich mich besser gleich wieder hin. Ja, wie geht's dir?
Das habe ich mir vorhin gedacht. Ich musste mich vorher tatsächlich mal kurz auf die Couch legen für einen kleinen Mittagsschlaf. Das kenne ich gar nicht mehr, weil nach 2, 2,5 Wochen ohne geregelten, sagen wir mal, Trainingsprozess, wie ich das sonst so habe, ist der Schlafbedarf auch weniger geworden. Aber so viel mal zumindest von der Verletzungsfront. Wir haben wieder ein bisschen anfangen können mit Training, noch nicht mit Laufen, aber zumindest im Kraftraum geben wir gerade relativ viel Gas, weitestgehend ohne dabei natürlich die rechte Wade zu belasten. Aber ich kann mich gar nicht so gut bewegen, vor allem hier nach vorne beugen und sowas ist nicht so gut aktuell. Ich habe sehr viel Muskelkater an Stellen, wo ich immer dachte, okay, Bauch geht vielleicht noch, aber auch so kleine Muskeln hier unterm Arm und sowas, wo du echt gedacht hast, ist neu für mich. Und ja, der, wie soll ich sagen, Schlafbedarf, der steigt auf jeden Fall wieder. Das deute ich aber mal als gutes Zeichen und ja, ich will noch nicht zu viel vorgreifen, aber zumindest im Alltag bin ich aktuell wieder schmerzfrei. Das heißt jetzt natürlich noch nicht, ich kann jetzt schlecht in meine Wade gucken, aber das heißt jetzt noch nicht, dass da wahrscheinlich alles Paletti ist. Das werden wir dann am Montag sehen, wenn ich mal wieder in München bin für ein MRT, aber schlecht ist es sicherlich auch nicht, wenn man das nicht mehr merkt.
Auf jeden Fall ist ja schon mal schön, dass man noch so eine Art Vernichtungsschmerz spürt. Dann weiß man, man ist noch lebendig. Ja, und
Absolut.
man fühlt sich wieder als Sportler, ne? Ja, wenn es so ein bisschen zwickt und zwackt rechts und links, dann denkt man, okay, ich habe Sport gemacht, ne?
Ja, und schwitzen tut auch gut, muss ich auch sagen. Also jetzt da, ich werde schon gut rangenommen auch von dem besagten Kollegen, der nicht umsonst den Spitznamen Mucki trägt, der das äußere Erscheinungsbild ist auch so, sage ich jetzt mal, und der ist natürlich auch recht fit darin, andere Leute zu triezen im Kraftraum. Und ja, wir haben heute sehr viel mit verschiedenen Medizinbällen gemacht, mit Kettlebells, mit was haben wir noch gemacht hier, Langhantel und so weiter. Also es war sehr abwechslungsreich und auf jeden Fall fordernd. Die Stufen dann in die nächste Etage, wo die Physioräumlichkeiten sind, die sind nicht ganz so leicht gefallen danach. Das hat wohl recht kläglich ausgesehen, mich da oben zu bewegen. Aber nee, das stimmt schon. Es macht auf jeden Fall Spaß, sich wieder selber ein bisschen zu quälen und auch mal zu schwitzen und ein bisschen auszupowern, auch wenn es kein Laufen ist. Man ist ja dann nicht mehr so wählerisch. Man nimmt, was man kriegen kann. Und ja, weil es so gut läuft, bin ich morgen früh, habe ich direkt die nächste Session. Also ich bin mal gespannt, wie das Wochenende dann für mich aussieht.
Durftest du denn auch wieder an die Handkurbel?
Ja, das ist mein neues Favorite-Gerät sozusagen. Also das habe ich, glaube ich, in den letzten 20 Jahren kaum mit Blicken gestreift, wenn ich im Kraftraum war. Aber das ist mein neues Spielzeug. Ich habe heute einen neuen Rekord aufgestellt, Ralf. Soweit habe ich noch nicht gekurbelt in meiner Aufwärmphase in den letzten Tagen. Da habe ich es mir heute schon gut gegeben. Auch weil ich ein bisschen zu spät war. Denn wir haben uns heute schon mal gesehen. Wir haben heute Morgen schon einen kleinen Talk für Adidas gehabt, online, für die Adidas Running University. Da haben Ralf und ich uns heute zu früher Morgenstunde, zumindest für Ralf, schon gesehen.
Vorsichtig.
Und und deshalb war ich dann aber ein bisschen zu spät für mein Krafttraining, was allerdings ja nicht so schlimm war, weil Jan, mein Physio, war dann auch ein bisschen hinten dran. Insofern habe ich die Stunde trotzdem dann durchziehen können.
Ja, wer da nochmal reinschauen will, ich glaube, das packen wir in die Shownotes rein, ne? Running
Ich weiß nicht, ob
Running
das
Academy,
offen
ja, ich
ist das öffentlich zugänglich oder brauchst du einen Händlerzugang?
I
Da bin
don't
ich nicht
know, aber
ganz
wir
auf
schauen
dem
nach,
Laufenden.
ne? Wenn es öffentlich ist,
Wir gucken
dann
mal
schauen wir
nach.
mal, ob wir euch das zur Verfügung stellen können.
Ja.
Aber ich habe jetzt erst gedacht, okay, du hast verstanden, dass man mittags müde ist, wenn man so total früh aufstehen muss, ja, weil ich war auch auf dem Sofa heute Mittag, ja, wenn es auch nur eine Viertelstunde war. Aber so Powernapping mache ich total gerne. Das hält ein.
Bei mir war es eher Koma, glaube ich.
Also an der Stelle frage ich mich natürlich schon, es ist ja klar, was so Ausdauersportler ja gerne subtrahieren, ja, auch selbst wenn es auf dem Trainingsplan steht, ist Stabi und Krafttraining, ne?
Gehöre ich auf jeden Fall
Ja,
dazu eigentlich.
so gerade so zu Beginn, ne? Wenn man nach einer Pause oder nach der Saisonpause wieder einsteigt, dann eigentlich stehen da ja so schwerpunktmäßig solche Sachen dann nochmal an, ne? Dass man das verstärkt macht und so. Ich fand es, wir haben ja häufiger schon über Gesa Krause gesprochen, die hat das ja alles gepostet, den Beginn, nachdem sie ja den Notstecker gezogen hat im letzten Jahr und ihre Saison frühzeitig beendet hatte, hat sie dieses Fitnesstraining zu Beginn ihres Wiedereinstiegs in normales Training relativ minutiös gepostet. Das war schon echt ganz schön heftig. Ja, ich glaube, jeden Morgen eine Dreiviertelstunde. Alleine die Dauer ist ja schon ein Hammer, wenn man eine Dreiviertelstunde Fitnesstraining macht. Und das ist jetzt nicht nur ein bisschen in der Gegend rumstehen und Kraftgeräte angucken, ja, sondern richtig mit dem Körper arbeiten. Und das ist schon erstaunlich, wie wenig Leute das machen, ja, weil es hilft natürlich nachher, eine Position zu halten beim Laufen, überhaupt das Training auszuhalten, lange Läufe in einer ökonomischen Form zu bestreiten und. Das weiß auch jeder. Und trotzdem macht's keiner. Aber
macht's trotzdem nicht. Ja, ich, sagen wir mal so, ja, es gehört, glaube ich, bei den wenig. Ich kenne kaum Läufer, die sagen, sie finden es richtig, richtig geil. Ah, doch, einen kenne ich. Einen kenne ich, der
jetzt
hat leider
ich, jetzt
diese Woche.
Jetzt bin ich echt gespannt.
Ja, der hat diese Woche allerdings leider seine Karriere beendet. Er hat mich am vergangenen Freitag angerufen und ich habe mich schon gewundert. Ein alter Weggefährte sozusagen aus Regensburger Zeiten, der Benedikt Huber.
Ah, ja, Benni, ja, genau.
800 Meter Läufer und ja, finde ich aus seinen Möglichkeiten, die er hat und auch so ein bisschen als Späteinsteiger extrem viel draus gemacht. Er war nicht zuletzt auch dreimal in Folge deutscher Meister über 800, was ja eine per se sehr taktische Strecke ist, wo auch immer viel passieren kann, mal ganz unabhängig von der eigenen Fitness. Der hat mich letzten Freitag schon angerufen und hat gesagt, ja, bevor du es am Montag irgendwo lesen wirst, so und so, wir waren auch in der Vergangenheit des häufigeren, als die beiden Enden des Laufspektrums auch zusammen im Trainingslager auf dem Zimmer, so die 800 Meter Läufer und Bene, wer Bene kennt, ist schon bayerisch kernig, muskulös und Stier, kann man sagen, und ich jetzt dann vielleicht eher, wie soll ich sagen, Lauch. Und nee, wir hatten immer eine gute Zeit. Und der Bene, der ist einer, ey, den hast du nicht überreden müssen, dass der in den Kraftraum geht, sondern der hatte immer Bock drauf und dann auch immer ausreizen. Nicht, dass er nicht schon läuferisch da schon Gas gegeben hat, auch direkt hier Gewichte ohne Ende und sowas. Der war da richtig fit und dem hat es auch echt Bock gemacht. Den musste man eher mal ein bisschen einbremsen und zu sagen, hey, nicht zu viel Tempoläufe morgen und so weiter. Das war eines der wenigen Beispiele, an denen ich mich erinnern kann, der da auch echt immer richtig, richtig Feuer und Flamme für war.
Ja, ist ja auch die Frage, was macht man dann tatsächlich an Krafttraining? Ne? Also macht man jetzt so das klassische Stabi-Training oder macht man eben schon wirklich auch Gewichttraining? Tatsächlich sind die Triathleten in den letzten Jahren, also im Top-Bereich, durchaus dazu übergegangen, richtig Krafttraining zu machen. Ja? Damit man eben, klar, da kommt ja die Ermüdung noch stärker, damit man eben überhaupt in der Lage ist, 6 Stunden Fahrrad zu fahren in der Aero-Position oder dann eben nach einer langen Belastung noch einen Halbmarathon oder einen Marathon überhaupt in einer gescheiten Laufposition durchhalten zu können. Aber jetzt nochmal rückgekoppelt, eigentlich, wenn das da hilft, dann sollte das ja auch bei Normalläufern helfen, eine gute Position zu halten. Ne? Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, kann ich mich jetzt gar nicht so dran erinnern. Du hast eigentlich, glaube ich, auch im ermüdeten Zustand noch eine ganz gute Position. Aber es gibt ja so Läufer, also jeder Normalsterbliche, also so wie ich und wir, ne, wir vielen Normalsterblichen. Wenn man dann mal, ja, du bist ja kein Normalsterblicher, ja? Gottgleiche, ja? Wenn man dann so Fotos sieht, wenn man schon so ein bisschen weiter in einen Lauf rein ist, dann sieht man immer schön, wie die Hüfte wegsackt, ja, und das Kniegelenk gebeugt ist und die Hüfte gebeugt ist und die Schultern runterhängen und die Arme nicht mehr. So, das sind ja alles die Folgen, dass man es halt einfach nicht mehr halten kann, ja, weil die Ermüdung zu stark ist. Wenn man das alles verändert und auf gerade stellt und sich dann halt vernünftig trifft und so, braucht man natürlich viel weniger Energie, logischerweise.
Ja, also ich glaube, wahrscheinlich sieht man es bei mir auch, aber ja, ich gebe dir recht, jetzt nicht ganz so, wie soll ich sagen, auf den ersten Blick vielleicht nicht direkt so richtig krass, also jetzt nicht, dass man da komplett die Hüfte wegnickt, aber ich merke es ja wirklich, also ich meine, ich merke ja, wenn ich in so einen Zustand komme, nicht nur, dass du halt nicht mehr so schnell laufen kannst, sondern dass du dich auch nicht mehr so triffst, ne, du triffst deinen Schwerpunkt nicht mehr so gut, du triffst dich nicht mehr am Ballen ganz vorne, sondern eher weiter hinten, das sorgt ja dafür, dass die Schrittlänge ein bisschen kürzer wird und sowas, also es ist für mich schon auch abseits der normalen Erschöpfung spürbar, am Ende von einem, sagen wir mal beispielsweise Marathon, da ist es halt wirklich extrem, dass du halt schon merkst, okay, ich bin jetzt nicht mehr so habe nicht mehr den Laufschritt wie jetzt vielleicht auf den ersten 30 Kilometern. Und da bin ich tatsächlich schon auch der Meinung, dass es gibt eigentlich zwei Optionen, glaube ich. Also entweder die Variante durchaus, also Krafttraining, damit meine ich Stabi-Training, aber darüber hinaus durchaus auch mal Gewichte nicht nur anschauen, sondern auch benutzen. Oder, und das ist das andere Extrem, bei denen sehe ich, dass da sehr wenig gemacht wird, aber da ist es halt so, dass das Gelände, Paradebeispiel Kenia, das Gelände, in dem die zu Hause sind und tagtäglich trainieren, so fordernd ist, von der Bodenbeschaffenheit, aber auch vom Profil, dass das, glaube ich, so eine Daily, wie soll ich sagen, Dosis an spezifischem, nennen wir es mal von mir aus Laufkrafttraining, Kraftausdauer ist, dass es da wahrscheinlich nicht mehr notwendig ist, jetzt da noch gesondert nachzuarbeiten. Es gibt schon auch genügend Kenianer, wo man ja dann auch sieht, teilweise ja auch im Career View, das Team von Run Czech, die dann halt wirklich stabiles Training machen, propriozeptives Training, einfach auch als Prophylaxe. Aber da wird jetzt nicht groß mit Gewicht noch was gemacht. Aber ich glaube, da liegt es einfach auch daran, dass das Geläuf dort so extrem ist, dass du diese spezifische Laufkraft da tatsächlich einfach durch das tägliche Lauftraining bekommst. Und das ist so extrem kaum woanders, zumindest hier nicht in Europa, glaube ich, gegeben.
Na gut, du gehst den Hügeln meistens aus dem Weg, weil du unten am Fluss läufst. Ne?
Genau, ich wollte gerade sagen, in Regensburg gibt es jetzt auch die nicht ganz so viele Optionen.
Ja. Auf der anderen Seite gibt es ja eine Menge Trainer, die aus dem europäischen Umfeld kommen oder sogar Europäer, die viele der kenianischen Laufgruppen betreuen oder zumindest als Menschen, die eine Systematik da reingebracht haben. Ja, der irische Pater Colm O'Connell ist ja der Gottvater praktisch der Laufgeschichte der Kenianer gewesen. Haben die nicht verstärkt, hat auch solche Elemente da reingebracht?
Also ich habe tatsächlich Brother O'Colm schon häufiger in Kenia getroffen, wenn er halt mal im Care Review auch war für irgendein Treffen auf einen Kaffee oder auch abends mal zum Essen. Tatsächlich gesehen, wie er trainiert mit seinen Athleten, habe ich nicht, weil es wäre mir der Name nicht, die berühmte High School, wo er ja auch Lehrer ist und da auch dieses, wenn man so will, Team oder Jugendteam ja auch mit entwickelt und aufgebaut hat, bin ich zwar schon öfters vorbeigejoggt, aber war jetzt nie sozusagen als Besucher da angemeldet und habe das tatsächlich so live nie gesehen. Kann ich mir aber tatsächlich gut vorstellen, dass da bei jungen Athletinnen und Athleten früh ganz bewusst auch drauf geschaut wird, dass man eine ordentliche, sagen wir mal, athletische Grundausbildung bekommt und auch koordinativ relativ viel macht. Ich meine, erinnere dich an Paradebeispiel, er hat natürlich viele Weltklasse-Leute trainiert, aber David Rudisha, ich meine, das sah natürlich auch immer extrem gut aus, wie der 800 Meter, kann man fast sagen, geflogen ist und nicht gelaufen. Das war schon immer sehr beeindruckend.
Das war ein Kenianer mit relativ, sagen wir mal, eher viel Muskulatur im Vergleich jetzt zu den anderen, ne? Also viel Oberschenkelmuskulatur, ja.
Und auch groß gewachsen und so, ne? Also das sah schon immer. Also ich meine, wie der 50 Sekunden angelaufen ist, das darf man ja nicht ganz vergessen. Oder teilweise, nee, warte mal, doch fünf, ja, schneller eigentlich teilweise. Muss er ja fast,
sonst wird es kein Weltrekord.
Kommst du hin. Das ist eigentlich utopisch. Ich erinnere mich noch an London damals. Das war ja im Finale sogar, ohne Pacemaker, in der dritten Runde, also Vorlauf, Semifinale, Finale. Da hast du wirklich gedacht, das sieht einfach gejoggt aus, aber es ist halt einfach wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr, den Durchgang, aber muss ja mindestens mal 48 wahrscheinlich oder sowas gewesen sein.
Klein sind die da durchgegangen, ja.
Oder 49 klein, ist einfach.
Aber dann ist gleich nochmal draufgelaufen.
Das ist halt einfach komplett geisteskrank, ey. Ja, das ist schon richtig, richtig heftig.
Und auf deinem Trainingsplan von Renato stehen da jetzt auch, steht da drauf dann jetzt heute Stabi oder und du musst es dann selber machen und dann streichst du das?
Ja, so ist es eigentlich. Also so.
Verstehe ich schon.
So ist es eigentlich. Nein, also steht tatsächlich ab und zu drin, aber es spielt zumindest bei Renato in seiner Trainingsgestaltung nicht die größte Rolle. Das heißt nicht, dass er das nicht wertschätzt. Also zum Beispiel in Sestriere hatten wir öfters auch den Michele dabei. Michele ist ein ehemaliger, selber auch Mittelstreckler gewesen. Jetzt sagen wir mal nicht Top-Level, aber er schadet ja nicht, wenn man so einen gewissen läuferischen Background hat. Und der ist, was studiert er jetzt gleich wieder? Ich glaube Trainingslehre, Trainingswissenschaft, aber mit Schwerpunkt. Der ist momentan nämlich, der hat seinen Master abgeschlossen, das hat er uns in Sestriere erzählt und ist in Loughborough jetzt. Loughborough kann der ein oder andere Leichtathletik-Fan vielleicht auch kennen, eine sehr berühmte Universität und vor allem auch Trainingsstützpunkt in Großbritannien. Und der macht da jetzt gerade seinen Doktor oder hat da seine Doktorstelle bekommen, wo er sich, ich glaube, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, spezialisiert auf Krafttraining für Läufer. Was ja in der Vergangenheit man gern ein bisschen, ja, also Krafttraining ist eine Sache, aber für Läufer gibt es ein bisschen andere Herangehensweisen auch, was man da erzielen möchte. Und das war schon spannend, mit dem in Sestria zu arbeiten. Und ich glaube, sowas sieht Renato natürlich auch absolut als sinnvoll an. Aber wenn wir uns einen Trainingsplan bekommen, dann ja, sollen wir das meistens entweder selber in Eigenregie integrieren, also mit unseren Leuten, die wir hier an der Hand haben, oder es steht halt mal drin, einfach nur eine Stunde Gym oder Core, da steht jetzt nicht jede Übung drin, die du machen sollst, das gibt ja dann schon ein bisschen so eigentlich an uns ab.
Und dann gibt es ja noch eine andere Form, wie man logischerweise auch eine Kräftigung zumindest der primären Laufmuskulatur erzielen kann. Das ist erstmal natürlich, was du gesagt hast, entweder profiliert Sprünge. Laufen, ja, oder dann eben Sprünge, ne? Wobei das ja, das ist schon eine harte Geschichte, ne? Wenn du halt auf eine normale Laufbelastung, die du schon hast, dann noch eine Sprungbelastung drauf machst. Aber die Beispiele gibt's auch, ja, die Leute, die Sprünge machen. Ich glaube, ich habe es ja schon mal gesagt, mein Laufästhet schlechthin war ja immer, weil du sagst 800 Meter, Alberto Juan Torrena, ja, El Caballo, das Pferd. Der hat aber so absurde Sachen gemacht, ja, 400 Meter Sprunglauf und sowas, wo man schon vom dran denken Schmerzen hat, und zwar ganz schlimme Schmerzen. Das ist ja eine Frage, ob man sich das halt noch antut oder seinen Füßen noch antut, seinen Füßen, seinen Gelenken und so weiter, ja, weil wie erholt willst du dann am nächsten Tag überhaupt noch in mittleren Längen oder gar einen Double Run machen? Das ist ja wirklich sehr, sehr schwer, ne?
Also da ist, glaube ich, auch interessant, das haben wir in Kenia, da war nämlich, so habe ich Michele eigentlich kennengelernt, Michele war auch letzten Januar in Kenia und dann eben später nochmal in Sestriere, aber in Kenia hatten wir eben das Thema, gut, da war das Training von Renato für mich auch relativ neu und das Geläuf ja auch sehr hart, aber da hat auch halt Renato gemeint, bei einer Einheit, wo ich recht müde war, da hat er gesagt, naja, du hast, dein Fußaufsatz ist gefühlt ein Ticken zu lang, also das kann man auf Müdigkeit zurückführen, aber es kann auch helfen, da ein bisschen verstärkt Plyometrics einzubauen, also genauso Thema Sprünge. Und da hat sich tatsächlich Michele auch mal Nachmittag mit mir beschäftigt und mir ein paar Übungen gezeigt. Und zwar jetzt nicht diese Sprünge, die wir so sonst bei Springern oder Sprintern mal sehen, also die über so krasse Hürden drüber springen, sondern da ging es jetzt eher darum, um eine bestimmte Anzahl, wie soll ich sagen, so, weißt du, nur aus dem Sprunggelenk raus und die Aktivierung der Sprunggelenke und da so ein Feeling zu entwickeln wieder. Das fand ich recht spannend und hat sich auch quasi, das haben wir dann gemacht nach der zweiten Einheit an einem Tag. Bis jetzt natürlich bei den ersten zwei, drei Sets jetzt nicht wahnsinnig fresh. Man hat aber, finde ich, gemerkt, weil wir haben das auch gefilmt, dass das von Wiederholung zu Wiederholung besser und reaktiver wurde. Und interessanterweise war tatsächlich so, dass es am nächsten Tag sich viel besser angefühlt hat beim Laufen. Das irgendwie ein ganz anderes Bodengefühl wieder gehabt. Und ich glaube, dass so Sprünge im Leichtathletikbereich, auch im Top-Leistungssportbereich, auf jeden Fall ein zielführendes Mittel sein können. Jetzt vielleicht weniger Marathon als bei anderen Disziplinen oder auch in kürzeren Strecken. Ich glaube, es ist aber für den Amateurbereich nicht so einfach, sich, wie soll ich sagen, dem Thema anzunehmen, weil da schadet es tatsächlich nicht, wenn man jemanden an der Seite hat, der sich damit auch gut auskennt. Und man darf auch nicht vergessen, weißt du, zumindest in deiner leichtathletischen Zeit, hast ja eine gewisse auch Zeit gehabt, sich an gewisse Belastungen zu gewöhnen, genauso wie bei mir. Ich glaube, wenn jetzt jemand sagt, oh ja, geile Idee, was die zwei da im Podcast besprechen, probiere ich direkt aus, am besten über einen Meter hohe Hürden oder sowas.
Das aber was ich damit sagen Spaß, will, ist, wenn man genau, drüber kommt.
Das zum einen, und es ist natürlich auch eine brutale Belastung für einen Bewegungsapparat oder auch vor allem für die Sehnen letztlich auch. Also das ist, glaube ich, schon so, wo man vielleicht die Praxistauglichkeit für alle vielleicht nicht mit einem gewissen Risiko verbunden ist, sagen wir es mal ja, so.
Wobei ich, was ich ganz schön finde, ist, wenn man mal wieder so ein bisschen Seilchenspringen macht. Ne? Weißt du, ja, so kleine Geschichten, klar. Das ist jetzt nichts, wo man sich kaputt macht mit. Aber was du sagst, ne? Die Reaktivität des Fußes, überhaupt so eine Steifigkeit, so eine Festigkeit in Fußgelenk und in den Fuß selber zu kriegen, das ist eine ganz schöne Sache.
Absolut.
Man muss halt nur aufpassen, dass man sich nicht dauernd die Ohren einwickelt damit. Also das sage ich jetzt mit meinen etwas größer geratenen Ohren.
Da kannst du auch echt viel mit dem Seil machen. Also wenn du jetzt so ein klassisches, wie man das im Schulunterricht früher hatte, ihr werdet euch erinnern, einfach so ein Tau, das geht jetzt nicht so gut, sag ich mal. Man kann damit auch sicherlich sowas machen. Aber es gibt ja heute für relativ wenig Geld, Ja, natürlich, also gehen tut's natürlich, aber es gibt auch für relativ wenig Geld, das habe ich mir auch mal angeschafft, so eins aus Kunststoff, die gehen halt super, also das geht wesentlich schneller und es gibt jetzt sogar welche, wahrscheinlich gibt's die schon lange, habe ich nur mich nie mit beschäftigt, das haben glaube ich so Boxer oder so Leute mit so einem Kugellager und das geht halt
ja, gut, aber die machen ja 500 Stück.
Und überkreuzen und in allen Variationen, das finde ich auch immer extremst beeindruckend, wie
ja,
sowas aussieht.
Ja, aber das aussieht, ist ja koordinativ, ne? Da passiert ja auch im Hirn was.
Absolut.
Da passiert absolut im Hirn was. Ne? Bei mir klopft es jetzt gerade an, ja, weil wir haben uns heute nochmal mit einem Gast, besser gesagt mit einer sehr klugen Frau verabredet, nämlich mit Laura Hottenrott, weil sie uns und uns alle mitnehmen wird in herzvariabilitätsorientierte Trainingssteuerung. Was das ist, erklärt sie uns jetzt gleich.
Ja, wunderbar. Und da ist die Laura. Wir freuen uns sehr, dich einmal mehr hier bei uns im Podcast zu Gast zu haben. Du bist wahrscheinlich, ich glaube, der Gast sozusagen, der bisher die meisten Auftritte bei uns hatte, worüber uns wir natürlich jedes Mal sehr freuen. Und ja, danke, dass du dir heute schon mal Zeit genommen hast. Wo haben wir dich quasi jetzt gerade hier abgeholt? Bist du, hast du das Training für heute schon hinter dir?
Ja, danke erstmal, dass ihr mich nochmal eingeladen habt bei euch in den Podcast. Ich bin gerade in Kassel. Ich bin ja hierhin umgezogen zum neuen Jahr und bin hier in der Wohnung. Also bin aktuell in Deutschland, nicht im Trainingslager. Ja, und Training für heute habe ich auch abgeschlossen. Ich war heute Morgen 12 Kilometer laufen und dann tatsächlich habe ich heute nochmal die Bedingungen genutzt und bin nochmal 2,5 Stunden Skilanglauf gefahren. Kassel ist jetzt nicht unbedingt bekannt als Skilanglaufgebiet, aber aktuell ist ja wirklich die Schneebedingungen in Deutschland Wahnsinn, dass selbst bei uns hier überall, also im Wald, Schnee liegt und die Strecken, die ich halt normalerweise laufe, kann ich jetzt halt sogar mit Skiern fahren. Das ist jetzt keine Läufe, die sie da gespurt haben. Das vermissen wir hier in Kassel leider auch. Aber das geht eigentlich ganz gut, um auf den Wegen zu skaten. Und das ist echt ganz cool. Also ja, da muss man nicht unbedingt dann bis nach Willingen oder Winterberg fahren oder so. Da soll man ja auch nicht unbedingt hinfahren. Aber dann kann man halt dies Jahr auch vor Ort die Bedingungen nutzen. Ja, die anderen Jahre hätten mich die Leute vielleicht ein bisschen für verrückt erklärt, wenn ich plötzlich auf den Wegen anfange und skate da. Aber tatsächlich muss ich sagen, dieses Jahr sind da so viele unterwegs. Also auf den Waldwegen mit Skiern, das ist Wahnsinn. Habe ich so auch noch nie gesehen und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch durch die aktuelle Situation bedingt ist.
Also in diesem Wochenende würde ich sowieso nicht nach Willingen fahren, weil da ist Skispringen. Normalerweise ist das ja dann da höllenvoll. Diesmal natürlich ohne Zuschauer. Ob es wirklich stattfindet, muss man natürlich mal gucken, wie es jetzt weitergeht mit Wind und Schnee und Regen und so weiter. Aber ich war ja schon total begeistert von den Postings, die du gemacht hast vom Skilanglaufen. Weil das sieht einfach so grandioso aus. Ja, wer sich in Kassel und Umgebung ein bisschen auskennt und ich tue das, Da gibt's natürlich schon erstmal sehr, sehr schönen Wald, ja, Habichtswald da rundrum und eigentlich auch sehr, sehr schöne, eigentlich so also geschwungene Hügel, ne? Du merkst schon, Philipp, ja, wir als Flachland-Tiroler schwelgen schon, wenn es so leichte Hügelchen gibt, ne? Dafür bist du ja auch ein begnadeter Skiläufer, ne?
Absolut. Also wenn es eins gibt, wo meine Talente ganz breit gesät sind, dann auf jeden Fall in dem Spektrum Wintersport. Da ist nicht so viel Talent bei mir bisher hängen geblieben. Da ist meine Frau sehr viel versierter, was das anbelangt. Die tatsächlich auch zumindest die letzten 2-3 Wochen sehr viel auf Langlaufskiern hier in der Gegend und auch im Bayerischen Wald unterwegs war. Ich glaube, ich sollte mir das auch mal irgendwie versuchen, sofern das noch möglich ist, anzueignen. Das wäre nicht schlecht. Bisher habe ich es mir noch nicht getraut und sie sich auch nicht, weil sie immer gesagt hat, das kann sie nicht mit anschauen. Da am Ende reiße ich mir da irgendwas ab, so wie ich mich da wahrscheinlich anstellen werde. Und sie will nicht schuld sein. Aber das ist ja, glaube ich, ganz spannend, dass wir, und da werden sich bestimmt der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerinnen ja dran erinnern, du warst bei uns schon häufiger zu Gast und meistens ging es ja auch genau darum, dass bei dir dein Trainingsansatz ja sehr viel vielfältiger ist als nur Laufen und du damit ja auch wirklich sehr gute Ergebnisse und Erfolge auch fährst. Letztlich, ich weiß noch, im Sommer haben wir viel über Davos gesprochen, was dann als Mitteldistanz zwar leider nicht stattfinden konnte, aber das Training hat sich ja bei dir trotzdem, wie man ja gesehen hat, sehr, sehr gut ausgewirkt, auch auf die neue Halbmarathon-Bestzeit. Und jetzt ist aktuell viel Langlaufen bei dir angesagt. Was würdest du sagen in deinem, kann man das so einigermaßen einschätzen, Trainingspensum pro Woche? Wie viel Prozent ist aktuell was? Also findet Radtraining, vielleicht ist es wahrscheinlich eher auf der Rolle, mein Ralf fährt auch noch draußen wahrscheinlich ab und zu, aber sagen wir mal, für normale Leute, die würden wahrscheinlich eher auf der Rolle gehen.
Was heißt hier normale Leute? Sekunde mal.
Wie sieht so die Verteilung aktuell etwa aus? Also zwischen Laufen, dann Skilanglaufen, vielleicht noch Rad oder was auch immer sonst noch da drin ansteht?
Genau, also der Schwerpunkt liegt schon auf dem Laufen auf jeden Fall. Also ich würde sagen, circa 12 Stunden laufend vielleicht ungefähr und dann, also so, dass ich ungefähr auf 140 Kilometer komme und das ist eigentlich auch so dann die Basis und dann on top das Skilanglauffahren. Wenn jetzt Sommer wäre, würde ich dann ins Wasser gehen und würde halt mehr Radfahren. Aktuell macht Skilanglauf halt einfach Bock bei den Schneebedingungen und dementsprechend sitze ich auch relativ wenig auf der Rolle aktuell, weil ich würde mich dann als die normalen Leute bezeichnen, die du gerade angesprochen hast, die bei den Bedingungen nicht draußen fahren. Ja, weil draußen fahren mit dem Mountainbike okay, aber auf dem Rennrad, wenn es bergauf geht, ist gut, aber wenn es bergab geht, ist es nicht so meins. Ja.
Wahrscheinlich ziemlich kalt dann auch natürlich, ja.
Aber da sind wir ja schon bei dem Thema, wo wir gesagt haben, Mensch, da müssen wir eine Fachfrau zuziehen, wo wir weniger versiert sind, deutlich weniger versiert sind.
Ja, ja.
Wie sortierst du denn dein Training, was du zum Beispiel jetzt mit den Skilanglauf-Skiern machst, in deinen Belastungsprozess rein? Weil du hast ja eine gute Vorstellung, was du beim Laufen machst und was das halt bewirken soll. Das wirst du beim Schwimmen und beim Radfahren ja logischerweise auch haben. Aber was machst du jetzt beim Skilanglaufen? Weil hast du da irgendeine zeitliche Angabe oder verlässt du dich dann eben auf deine Pulsmesser oder was machst du?
Also ich nutze es im größten Teil zum Grundlagentraining. Also ich fahre meistens so im GA1-Pulsbereich Skilanglauf, male auch GA1 bis 2 und nutze das eher so für die langen, lockeren Einheiten des Skilanglaufs. Also weniger, dass ich jetzt Intervalle fahre auf den Skiern. Und fahre meistens also schon zwischen 2 und 4 Stunden, also ist auf jeden Fall die langen Einheiten. Wenn ich mal kürzer fahre, dann ist es auch oft, dass ich das koppel, also dass ich dann zum Beispiel erst laufe eine Stunde und fahre dann nochmal 2 Stunden Skilanglauf drauf oder mache das umgekehrt, versuche da so eine Kombination hinzukriegen. Also nutze das Skilanglauftraining eher so ja für das Grundlagen-Ausdauertraining, genau, und auch fürs Fettstoffwechseltraining.
Aber es ist ja von der muskulären Belastung schon was anderes, ne? Also ja deutlich stärker Abduktoren, Adduktoren, weniger Abdruck in die Laufrichtung, nämlich nach hinten, richtig, sondern natürlich seitlich, ja. Merkst du eine andere Belastung da?
Ja, auf jeden Fall. Gut, dass du das ansprichst, weil ich fahre halt auch viel Skating, weil es mir auch einfach viel mehr Spaß macht als klassisch. Und ich auch mit den Herzfrequenzbereichen beim Skating deutlich höher komme, obwohl die Skatingbewegung ja noch weiter von der Laufbewegung eigentlich entfernt ist. Ja, die Muskulatur, also besonders die äußere Muskulatur und auch die Gesäßmuskulatur wird sehr angesteuert. Das, finde ich, ist eigentlich ganz hilfreich zum Laufen, ist aber auf jeden Fall ein anderes Training. Also ich würde es jetzt auch nur in der allgemeinen Vorbereitungsphase machen, in der speziellen dann natürlich nicht mehr. Was ganz gut ist, die Arme werden natürlich ganz gut trainiert, was vielleicht an dem Schwimmen, was ja gerade nicht möglich ist, dann zugute kommt. Also beim Skilanglauf trainiert man immer den Trizeps. Der ist vielleicht auch fürs Kraulen ganz hilfreich, weil sonst wäre der jetzt durch die lange Wasserabstinenz ziemlich unterfordert.
Aber es ist natürlich schon auch so eine Ganzkörperbewegung einfach, ja, ne? Dass du viele unterschiedliche Teile da ansprichst plus ein Grundlagentraining machst. Ja, das ist ja schon plus Endorphinausschüttung, nehme ich an.
Richtig. Und es ist verrückt, also wer mal einen Herzfrequenzgurt anhatte beim Skilanglauf, man hat das Gefühl, es ist gar nicht so anstrengend, aber der Puls ist doch relativ schnell, relativ hoch, weil genau wie du sagst, so der ganze Körper eigentlich in Bewegung ist. Also ja, man halt auch mit den Armen drückt, dann aus den Beinen raus, man kann gar nicht so ganz locker fahren, wie es jetzt auch schon auf dem Rad ist. Da kann man ja auch ganz locker im niedrigen Herzfrequenzbereich fahren, aber beim Skilanglauf geht der Puls auch relativ schnell hoch, weil einfach der ganze Körper so am Arbeiten ist.
Ja, das mache ich übrigens wahnsinnig gerne im ganz niedrigen Bereich Radfahren, ja, so mit 110er Puls, ja, ehrlich jetzt, ja, da fahre ich relativ viel, also lange, langsame Einheiten finden schon in so einem Bereich zwischen 110 und 120 Puls statt, das ist für mich sehr niedrig, aber das ist ein Bereich, den man, also finde ich, ewig machen kann und der einem da trotzdem einen Fettstoffwechsel und eine Kapillarisierung bringt, ja, die einem dann später hilft, wenn man Gas geben will, logischerweise.
Ja. Witzig, ja, da bin ich auch bei dir.
Und dann kommen wir zu dem Thema, wo du nicht nur Expertin, sondern absolute Fachfrau bist. Ich weiß gar nicht, hast du das als deinen Schwerpunkt gehabt in deinem Studium? Also die Auseinandersetzung mit der Herzschlagvariabilität. Ja, ich will das gar nicht in Englisch aussprechen, weil da breche ich mir mal die Zunge. Wie gehst du damit um? Wie kommst du da überhaupt an die Werte? Und was sagt es dir aus, was du tun oder lassen sollst?
Genau, die Herzratenvariabilität, also abgekürzt ja HRV. Ja, damit beschäftige ich mich eigentlich schon einerseits klar durch das sportwissenschaftliche Studium und jetzt auch in meiner Promotion mit verschiedenen Papern. Aber so dazu gekommen bin ich durch meinen Vater, der schon seit Jahren im Bereich der Herzratenvariabilität forscht. Und dann haben wir mal angefangen und haben immer morgendlich den sogenannten Orthostatik-Test gemacht, also eine morgendliche Messung, wo man 3 Minuten oder 2 Minuten liegt und 2 Minuten steht. Und das mache ich jetzt schon seit 2015 jeden Morgen. Also besonders in wichtigen Trainingsphasen, wenn jetzt nichts Wichtiges ansteht, dann nicht unbedingt. Aber sonst versuche ich das jeden Morgen zu machen und habe da mittlerweile so viele Daten gesammelt, dass ich meine Werte so gut kenne, dass ich die geringsten Veränderungen da drin schon feststellen kann. Also ich kann sehen, bin ich jetzt zum Beispiel von einem intensiven Training noch kaputt, also brauche ich noch mehr aerobes Training, um mich mal mehr zu erholen, oder brauche ich einen Erholungstag, oder wenn ich wenn ein Infekt ankommt, ist es sehr spannend, dann kann ich eigentlich schon den Tag vorher in den Werten sehen, dass die Werte sich schon verschlechtern, obwohl ich mich vielleicht noch gar nicht schlecht fühle und das schlechte Gefühl kommt erst einen Tag später. Und sehe halt schon die geringsten Abweichungen, weil ich halt so viele Werte von mir selber gesammelt habe und habe dazu auch verschiedene Forschungsarbeiten mit anderen Sportlern gemacht. Und ja, jetzt auch aktuell in der Pandemie ist es halt ein spannendes Thema, wo auch immer wieder Rückfragen zu kommen. Ich war ja auch bei Triathlon Cologne Crew in Köln, die hat mich eingeladen und dort hatten wir auch ein YouTube-Video dazu gemacht, wo wir mal versucht hatten, so ein bisschen zu erklären, wie man damit das Training steuern kann mit der Herzratenvariabilität. Und es gibt ja immer mehr Devices auch, die ja das messen können. Also jeder, der irgendwie eine Smartwatch hat oder der eine bestimmte App hat, dann zeigt es immer an, okay, du kannst deine HRV messen. Und ich habe halt versucht, mich so damit zu beschäftigen, was hilft mir das eigentlich für die Trainingssteuerung und was kann ich aus den Daten lesen. Und ja, es ist halt, also man kann nicht einfach jedes Gerät nehmen und dann sagen, okay, ich mache hier ein paar Messungen und dann kann ich da Ableitungen daraus treffen, sondern jeder Mensch ist halt sehr individuell und sehr verschieden und jeder hat sozusagen seinen eigenen Fingerabdruck, so kann man es halt auch beschreiben. Also man hat seine eigenen Werte und die verändern sich halt durch äußerliche Einflüsse wie Schlafmangel, Stress, Alkoholkonsum am Abend davor, aber auch intensives Training oder Umfangstraining. Also wenn zum Beispiel, wie du jetzt sagst, du eine lange Radfahrt machst mit Puls 100, 110 über 4 Stunden, dann sieht man einfach, dass sich das zum Beispiel positiv am nächsten Tag auf deine Herzratenvariabilität auswirken kann. Machst du aber ein intensives HIIT-Programm zum Beispiel oder fährst Intervalle auf der Rolle, ist am nächsten Tag deine Herzratenvariabilität eher eingeschränkt. Das Gleiche, wenn du wenig schläfst, ist sie eingeschränkt, bist du ausgeschlafen, ist die Herzratenvariabilität eher wieder stärker ausgeprägt. Und besonders interessant ist halt, wenn man nicht nur die in Ruhe misst, sondern halt mit diesem sogenannten Orthostatik-Test. Das heißt, man misst erst in Ruhe und dann im Stehen, weil dann hat man nicht nur sozusagen einen Wert für die Ruheherzfrequenz, sondern hat einen Wert für die Ruhe, dann fürs Stehen, plus wie steigt die Herzfrequenz eigentlich an, wenn ich aufstehe? Weil das kann sich halt auch sehr stark verändern. Also die kann steiler ansteigen, die kann sehr flach ansteigen, die kann sehr hoch ansteigen. Also dass man zum Beispiel in Ruhe, sagen wir mal, 45 hat, dann steigt sie an und der höchste Punkt beim Anstieg sind dann 100 Schläge und dann pendelt sie sich im Stehen ein auf 70. Und diese Werte können sich halt jedes Mal verändern, je nachdem, was für einen Reiz ich eigentlich gerade habe. Also zum Beispiel, wenn ich sehr viel Volumen trainiert habe, dann ist das ganze System runtergefahren. Das heißt, selbst wenn ich aufstehe, da hatte ich es schon, dass ich während des Stehens eine Herzfrequenz hatte, die nur einen Schlag höher war als meine Liegendherzfrequenz. Eigentlich total verrückt. Da hatte ich, glaube ich, 42 im Liegen und 43 im Stehen. Und auch die Herzratenvariabilität hat das halt gezeigt, dass die halt sehr hoch war im Liegen wie im Stehen. Und wenn ich jetzt nur die Liegendherzfrequenz gemessen hätte, würde ich jetzt mal sagen, super, eine hohe HRV, also im Liegen, und eine niedrige Ruheherzfrequenz, ich bin topfit, aber durch die Stehendmessung kann ich halt sehen, okay, mein System ist im Stehen aber irgendwie runtergefahren Und das zeigt mir halt, okay, ich bin halt eigentlich total müde und muss mich erstmal davon erholen. Also diese Kombination mit der liegend und stehend Herzfrequenz, da kann man halt wirklich viel rauslesen. Und es gibt halt auch verschiedene Systeme, die das halt anbieten, dass einem da eine direkte Auswertung angezeigt wird. Und ja, also auch jetzt kommen immer wieder Rückfragen in der Pandemie, wie steige ich eigentlich das Training wieder ein nach einem Infekt oder nach einer Erkrankung oder wer hilft mir, mein Training zu steuern? Und da denke ich, kann halt die HRV auch hilfreich sein.
Also wenn man im Stehen einschlafen kann, habe ich verstanden, dann ist das nicht gut.
Ja, genau.
Du bist ja wahrscheinlich, also bin mir nicht sicher, es ist ein neues Jahr, da weiß man das immer nicht bei den Athleten, aber zumindest warst du in der Vergangenheit ja auch schon sehr lange, glaube ich, Polarathletin. Bist du immer noch?
Genau, wir sind ja beide bei Polar, du ja auch.
Genau, wir sind beide bei Polar. Ich wollte jetzt hier nicht irgendwie, nicht, dass du jetzt irgendwann einen neuen Deal hast und so, aber ja, Fakt ist, das heißt, du nutzt wahrscheinlich auch die Vantage V2 aktuell, nehme ich mal an.
Genau.
Da kann man das ja alles machen. Wir wollen jetzt keine Werbung für andere Produkte machen. Mir war das nicht bekannt vor der Vantage, dass, also, ob das andere Produkte können, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also nur für die Leute, die zuhören, da wird jetzt vielleicht nicht jeder eine Polaruhr haben. Wir wollen jetzt mal ein bisschen markenoffen natürlich trotzdem sagen, gibt es denn auch das bei anderen Produkten schon, die, oder ist das jetzt so Polar-exclusive, sag ich jetzt mal?
Also eigentlich kann man erstmal sagen, man kann mit einem Herzfrequenzgurt, also die man anlegt, kann man sozusagen RR-Intervalle, so Schlag zu Schlag die Herzfrequenz erfassen. Das kann eigentlich erstmal jeder gut. Das heißt, und dann braucht man einen Aufnahmeträger, was eine Uhr ist, kann aber auch eine App sein, die halt diese Daten des Brustgurtes aufnehmen. Also man kann die Herzratenvariabilität nicht über die Pulswelle am Handgelenk bestimmen, sondern schon über den EKG, sozusagen EKG-genauen Brustgurt. Also der ist ja mittlerweile, die, zum Beispiel von Polar, der ist evaluiert, dass der genau das erfassen kann. Und dann der Aufnahmeträger, der kann dann entweder also auch ein anderes System sein, die das erfassen können. Da gibt es auch verschiedene Apps zur HRV. Bei Polar ist es aber so, dass die diesen sogenannten Orthostatik-Test, ich glaube aktuell als einziger Anbieter, aber auch schon fest integriert haben. Das heißt, die haben diesen Test, der liegend und stehend messen kann. Das heißt, nach 2 Minuten liegen ertönt dann ein Piepton, dass man aufsteht und dann noch 2 Minuten steht. Das haben die schon, ich glaube 2013 oder 14 das erste Mal in ihre Modell, das war damals die V800, eingebaut. Und jetzt haben sie das genau, wie du sagst, in der Vantage V2 und noch, ich glaube, in einem Radcomputer drinne. Da sind die tatsächlich jetzt der einzige Anbieter, soweit ich weiß. Aber man kann mit anderen Systemen, mit einem Brustgurt und einer App zum Beispiel, da braucht man sich jetzt kein System anschaffen, auch die HRV immer messen. Muss dann sich selber vielleicht einen Timer stellen, dass man 2 Minuten liegt und dann 2 Minuten steht und dann das auswerten kann, entweder mit einem automatisierten System oder es gibt dazu auch kostenfreie Apps, die dann das analysieren können.
Also mein Problem ist schon, wenn ich morgens 2 Minuten liegen bleibe, dann höre ich das Signal zum Aufstehen gar nicht. Ne? Also damit geht's schon mal los. Ja, also ich habe jetzt diese orthostatischen Tests gemacht, ja, also jetzt auch die letzten Tage gemacht, weil ich mich ja vorbereite auf ein Gespräch wie sowas
mit einer Fachfrau. Sehr löblich, wenigstens bereitet hier einer die Sendung vor. Genau.
aber jetzt habe ich natürlich einen Wert, mit dem ich noch nicht so viel anfangen kann. Hab mir natürlich jetzt auch schon mal so ein bisschen was angelesen, ja, wie man sehr gerne macht, ne, Herr Doktor, ich weiß schon, was ich habe, ich brauche nur das Rezept noch, ne? Das sind ja die liebsten Patienten, die man hat. Ich weiß auch, dass sich das halt mit dem Alter verändert, also ihr redet von ganz was anderem als ich, ja, weil ja tatsächlich eine Veränderung der Herzratenvariabilität, yes, I made it, stattfindet, je älter man wird, aber das ist ja auch so bei den maximalen Pulsraten, die man überhaupt erreichen kann, das verändert sich ja auch sehr stark, nämlich nimmt mit zunehmendem Alter deutlich ab. Ja, also da muss man halt auch aufpassen, dass man nicht generalisiert, ja, das und das ist ein Belastungsbereich mit der Herzfrequenz und das nicht mehr, weil das natürlich komplett individuell ist. Ich habe auch das Gefühl, dass es große Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, aber vielleicht weißt du da mehr drüber. Tendenziell haben Frauen, glaube ich, einen höheren Herzschlag als Männer im Schnitt. Ja, und diese Verlaufskurve der Herzratenvariabilität ist ja im Prinzip so, dass sie im jugendlichen Bereich hoch ist und dann doch relativ stark runtergeht. Was genau ist eigentlich der Wert, der dann runtergeht?
Genau, erstmal, wie du richtig gesagt hast, kann man nichts generalisieren, sondern was ich auch meinte, mit jeder hat sozusagen seinen eigenen persönlichen Fingerabdruck. Und also es gibt Spitzensportler, die haben super hohe Werte, es gibt auch welche, die haben niedrige Werte. Also man kann sich nicht damit sogar, wenn man eine Messung macht, selbst diagnostizieren oder googeln oder mit anderen vergleichen. Das ist immer nie empfohlen. Und um es nochmal jetzt kurz zu erklären, was ist eigentlich jetzt der Unterschied? Man redet jetzt von Herzfrequenz, man redet jetzt von Herzratenvariabilität. Was ist das eigentlich nochmal genau? Also die Herzratenvariabilität ist ja der Abstand zwischen jedem Herzschlag, weil der ist halt nicht immer gleich. Also wenn man sich vorstellt, sagen wir mal, ich habe eine Herzfrequenz, also einen Puls von 60 Schlägen pro Minute, dann könnte man ja denken, dass das Herz so schlagen würde wie der Sekundenzeiger an der Uhr, jede Sekunde ein Schlag. Aber das tut das Herz zum Glück nicht, sondern die Abstände zwischen jedem Herzschlag sind unterschiedlich. Und das ist die Herzratenvariabilität. Und so unterschiedlicher das Herz schlägt, desto variabler ist es und desto besser kann es reagieren auf äußerliche Einflüsse. Also desto besser ist die autonome Regulation des Systems. Also wir möchten gerne, dass der Herzschlag sehr variabel ist. Und der ist jetzt, wie du richtig sagst, Ralf, in jüngeren Jahren ist diese Variabilität größer, also die Unterschiede zwischen einzelnen Herzschlägen, und mit zunehmendem Alter nehmen die ab. Aber es gibt auch viele andere Einflussfaktoren. Also die Genetik spielt da eine große Rolle. Und aber auch der Ausdauersport. Also wer mit Ausdauersport beginnt, kann seine Herzratenvariabilität, also die Variation zwischen den Herzschlägen, verbessern, kann sich dort um einiges verbessern. Auch jemand, der vielleicht früher einen ungesunden Lebensstil hat und vielleicht in der Ernährung was verändert, kann auch seine Herzratenvariabilität verbessern. Und und über die Jahre kann man das halt auch sehr gut dadurch verfolgen. Und es gibt aber ja auch Leute, die, wie gesagt, trotz gesunden Lebensstil niedrige HRV haben. Das ist dann einfach genetisch so vorgegeben.
Und wenn ich jetzt die Auswirkungen von Trainingsreizen ja noch daraus lesen will, was würdest du sagen, wie viele Werte brauche ich, um überhaupt halbwegs für mich auch sinnvolle Rückschlüsse ziehen zu können? Weil auf der einen Seite will ich ja Training halt auch machen, um zum Beispiel eine Woche lang eine Ermüdung herzustellen. Ja? Und jedes Mal, wenn mein System mir sagt, ah, du bist aber ermüdet heute, mich aufs Sofa zu flanken, so funktioniert der Training auch nicht.
Ja, genau. Also am besten ist, man fängt so an und man holt sich erstmal eine Baseline sozusagen mit mindestens, wir würden sagen, 7 bis 10 Messungen. Also 7 bis 10 Morgende, wo man eine regelmäßige Messung gemacht hat, bei durchschnittlicher Trainingsbelastung. Dass man ungefähr erstmal so die da weiß, wie sind ungefähr meine Durchschnittswerte von diesen 7 bis 10 Tagen. Und dann fängt man an, wie du gesagt hast, schon mit einer Overload-Phase, wo man jetzt viel trainiert, wo man bewusst in die Ermüdung geht, um einen Trainingsreiz herzustellen, und schaut jetzt, okay, wie weit verändern sich meine Werte durch diese ermüdende Trainingsbelastung, also dadurch, dass ich jetzt deutlich mehr Volumen zum Beispiel trainiere. Und dann kann man erstmal gucken, wie lange pendelt sich das System aus, und dann irgendwann muss man halt reagieren, und dann kommt ja die Erholungswoche oder die Erholungstage, und dann schaut man, okay, wann komme ich jetzt wieder zurück zu meiner Baseline, zu meinen ursprünglichen Werten. Und wenn man dann zum Beispiel aber jetzt Richtung Wettkampf geht, dann kann man auch sehen, zum Beispiel in der Taper-Woche, wie lange brauche ich eigentlich, bis ich kardiovaskulär von dem hohen Trainingsumfang davor erholt bin, dass ich wirklich fit bin am Wettkampftag. Und das ist halt ein super Lernprozess, den man halt nicht mit vielleicht beim ersten Mal raus hat, durch seine eigenen Werte, aber wenn man das 2-3 Mal gemacht hat, kann man sehr gut sehen, okay, nach dem und dem Trainingsreiz brauche ich 3 oder 4 Tage, um mich kardiovaskulär komplett zu erholen. Und dann sind meine Werte ungefähr so, dass ich wieder einen hohen Leistungszustand habe. Und ja, also man kann dann halt auch sehen, wenn zum Beispiel wirklich intensives Training stattgefunden hat oder viele Wettkämpfe hintereinander, dass einfach auch dann die Herzfrequenzvariabilität eingeschränkt ist und man dann einfach sagen muss, okay, ich brauche jetzt wieder einen längeren Block mit Volumen und aeroben Training, um meine Werte erstmal wieder zu verbessern. Also man kann sich auch so ein bisschen so vorstellen, als hätte man sozusagen einen Tank, also an Reserven, also das ist die hohe Herzratenvariabilität, kann sozusagen einen vagalen Tank darstellen, also dass man sehr, also hohe HRV heißt ja auch sehr parasympathisch aktiv ist, also sehr entspannt ist, und alle Faktoren wie intensives Training, wie Stress, wie wenig Schlaf, die entleeren alle diesen Tank, und irgendwann sind die Werte halt immer schlechter geworden, dass man dann den Tank wieder füllen muss, und dann guckt man, welche Faktoren können eigentlich diesen Tank wieder füllen, und das sind dann zum Beispiel ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung, aber auch aerobes Ausdauertraining. Also diese wirklich ruhigen Radfahrten, die du angesprochen hast, mit wo du sagst, du hast nur 100, 110 Puls. Das sind halt Trainingseinheiten, die halt auch dazu beitragen, meine Werte wieder dann zu verbessern.
Ja, die entscheidende Frage, Philipp, lautet jetzt, wie voll war dein Tank noch morgens vor dem Valencia-Marathon?
Nicht ganz so hoch wahrscheinlich, wie er hätte sein sollen.
Ja, das glaube ich nicht.
Die letzten drei Tage vorher nicht unbedingt beigetragen, fürchte ich. Was ich jetzt noch ganz spannend finde, ist, und das ist ja wahrscheinlich bei einigen von unseren Zuhörern genauso, dass zumindest einige ja vermutlich auch irgendeinen Trainingsplan haben, nachdem sie trainieren. Und üblicherweise ist es ja so, man möchte ja typisch deutsch immer seinen Trainingsplan erfüllen. Was ich natürlich hier raushöre ist, wenn man das konsequent macht, was du ja tust, das heißt, du hast vermutlich ja auch zumindest eine Art Trainingsrahmenplan, wo man natürlich auch irgendwie dann die Einheiten einplant, die Akzente setzen sollen. Das heißt aber, das ist variabel für euch, nehme ich mal an, weil, wie du ja schon sagst, wenn du mal den Test morgens machst und feststellst, ist heute nicht so ideal, das heißt, du würdest dann auch ganz konsequent sagen, ich schiebe deine Einheit mal, es ist jetzt egal, ob das am Mittwoch ist oder dann beispielsweise am Donnerstag.
Genau, also wie du sagst, also mein Vater ist ja mein Trainer und hat halt auch Einblicke in die ganzen Testergebnisse und in das Training, was ja dann immer sozusagen mit der Uhr synchronisiert wird und da kann man dann auf jeden Fall variabel reagieren. Aber erstmal braucht man auf jeden Fall den Rahmentrainingsplan und den geht's nicht. Und dann gibt es Phasen, wo man den auch dann so konsequent durchziehen kann. Aber das kennst du ja wahrscheinlich selber. Es gibt aber auch Tage, wo es einfach dann nicht so klug ist, an dem Plan einfach festzuhalten. Absolut. Sondern dann zu sagen, okay, ich gehe als erstes nach dem Plan. Als zweites gehen wir nach, wie fühle ich mich? Also wenn ich mich morgens nicht so gut fühle, dann gucke ich, okay, wie ist denn der Test? Spiegelt der jetzt auch wieder, dass ich mich tatsächlich schlecht fühle? Oder sagt der Test mir jetzt aber manchmal erfreulicherweise, nee, das Testergebnis ist eigentlich gut. Vielleicht fühlst du dich doch kann nicht so schlecht. Ne? Dann kann man sagen, okay, ich gehe jetzt erstmal und laufe mich erstmal ein und mal gucken, wie ich mich nach dem Einlaufen fühle, ob ich das Programm dann mache. Also es kann sozusagen auch ein positives Feedback sein, wenn ich das Testergebnis sehe und fühle mich nicht so gut. Ja. Oder natürlich umgekehrt halt auch. Also es ist immer so ein Ding, viele sagen, okay, ich möchte keine Messung am Morgen machen. Klar, kostet mich auch immer jetzt 2 Minuten liegen, 2 Minuten stehen, kostet mich 4 Minuten am Morgen. Aber es hilft halt einfach, diese Fragen zu beantworten, wo man dann da steht und denkt, okay, ich fühle mich schlecht, was mache ich jetzt? Und das ist einfach schön, wenn man dann nochmal was hat, also sozusagen zu seinem subjektiven Gefühl, einen objektiven Parameter, der dann sagt, okay, hey, du hast recht oder du hast auch nicht recht. Und so mehr Werte man sammelt, desto besser kann man sich eigentlich auch darauf verlassen. Aber natürlich kann das halt nie das eigene Körpergefühl ersetzen und auch niemals irgendwie den Trainingsplan für einen schreiben. Das ist klar. Also man kann es nur als Add-on nutzen. Und auch wichtig dazu zu sagen, man sollte sich natürlich niemals von so Werten abhängig machen. Also viele sagen dann auch, ja, das ist mir zu viel Technik, das kann ich auch verstehen. Für manche Leute ist das gar nichts. Aber einfach um ein zusätzliches Feedback zu haben, kann es halt doch hilfreich sein. Und ich bin halt so ein Mensch, ich sehe halt dann auch gerne rückwirkend, was hat gut funktioniert und was nicht. Besonders in der Wettkampfvorbereitung. Und dann kann man halt auch sehen, so okay, hey, das war gut, das war nicht so gut, weil da warst du halt kardiovaskulär ermüdet oder halt nicht. Und auch spannend zu sehen nach einem Rennen, wie lange brauche ich eigentlich, um mich halt kardiovaskulär zu erholen, um dann wieder ins Training richtig einzusteigen. Das ist ja auch eine Frage, die man sich häufig stellt. Oder halt, was ich ganz am Anfang schon angesprochen hatte, so wenn man halt krank war und sich dann auch fragt, okay, meine Erkältung ist jetzt eigentlich weg, meine Beine fühlen sich sowieso gut an, weil mit denen habe ich jetzt die ganze Zeit nichts gemacht. Jetzt kann ich doch eigentlich wieder richtig schnell laufen. Und dann guckt man, meine Werte sind aber wirklich noch nicht so gut. Das würde jetzt heißen, meine Herzratenvariabilität ist eingeschränkt und meine Herzfrequenz ist höher. Vielleicht muss ich doch nochmal 1-2 Tage wirklich ganz locker machen, um dann erst wieder intensiv einzusteigen. Und ich denke, das kann einem halt auch helfen, um halt so Probleme wie aufkommende Herzmuskelentzündung oder so halt vorzubeugen, wenn man halt sieht, okay, du bist zwar muskulär fit, aber kardiovaskulär bist du halt noch nicht so weit.
Also muss man morgens die Entscheidung treffen, Zähne putzen und kämmen oder Test machen. Ne? Also ich meine, das ist ja relativ einfach. Was soll das? Aber das sind ja schon sehr, sehr spannende Geschichten. Du hast, glaube ich, auch bei den Jungs von Tricolone erzählt, dass du irgendein Rennen hattest, wo die Werte vorher nicht gut waren. Das stelle ich mir jetzt schwierig vor, ja. Wenn du das Rennen kannst du ja nicht verschieben, weil das findet da statt, ja. So, jetzt machst du morgens den Test und siehst schon, ach du Jemine, da brauche ich ja gar nicht erst hinfahren. So, weil das finde ich jetzt vom Kopf her sehr schwierig. Wie bist du damit umgegangen?
Richtig. Das war auch, genau, das ist zum Glück schon zwei Jahre her. Und ja, das war dann auch, also jetzt zum Glück nicht so ein wichtiges Rennen. Da habe ich schon wirklich tatsächlich gesehen, die Werte sind nicht so gut. Das hat mich dann natürlich auch nicht unbedingt positiv gestimmt vor dem Rennen. Und seitdem mache ich es aber so, dass ich bei wichtigen Rennen auf jeden Fall ich mir die Werte dann nicht anschaue morgens am Tag des Rennens, weil ich kann jetzt nicht mehr reagieren. Mhm. Also ich gucke es mir rückwirkend an, aber für mich ist dieser Test, den Test zu machen, Routine einfach. Und dann schaue ich mir am Tag des Rennens, wenn ich weiß, okay, ich kann jetzt nichts mehr machen anders, dann schaue ich es mir halt nicht mehr an. Also selbst dann einen Tag vorher, wo ich auch schon nichts mehr machen kann, vor einem wichtigen Rennen, gucke ich es mir auch nicht an. Aber sonst am Anfang der Taper-Woche finde ich es auch super spannend, um halt wirklich zu sehen, wie geht die Erholung voran, solange ich halt noch drauf reagieren kann. Aber wenn man halt weiß, okay, ich habe jetzt keine Wahl, dann bringt es halt nichts mehr, sich die Werte anzugucken, sondern kann man nur rückwirkend analysieren, okay, also du warst kardiovaskulär auf jeden Fall fit, daran kann jetzt ein schlechtes Ergebnis nicht gelegen haben oder daran könnte es gelegen haben.
Ja, woran hat es also gelegen, dass Philipp, obwohl er nicht geschlafen, praktisch nichts gegessen hat, trotzdem Bestzeit gelaufen ist? Er muss in einem sehr guten Zustand gewesen sein. Ja,
und hat ja, deine Werte hätte ich wirklich gern gesehen, Philipp.
Ja, das war, ja, es war anstrengend, die drei Tage. Ich habe nur alleine eine Woche gebraucht, um mich davon zu erholen. Auch mental, sage ich mal. Ja, nimm uns mal ein bisschen mit. Also wir haben ja alle irgendwie das gleiche Problem, sag ich mal in Anführungszeichen. Also die Hörer genauso wie wir. Bei uns ist es nur so, dass theoretisch noch dieses Thema Olympia im Raum hängt. Rennsituation ist ja immer noch dürftig, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt. Es gibt ein, zwei Optionen. Hast du so dein weiteres Frühjahr schon geplant? Also ohne, dass du jetzt sagen musst, da und da starte ich. Das ist ja teilweise auch noch Non-Disclosure Agreement, sage ich jetzt mal wahrscheinlich. Aber hast du schon einen bestimmten Termin, auf den du dich vorbereitest? Und wirst du, also wir hatten ja mal, das weiß ich, weil wir schon mal gesprochen hatten, überlegt Trainingslager und so weiter. Hast du da Pläne weiter vorangetrieben? Bei mir ist jetzt ja aktuell, also macht nicht so viel Sinn, aktuell gerade weiter zu planen. Ich muss erstmal die nächsten Untersuchungen abwarten.
Ja, gut, dass du es ansprichst. Also Planungssicherheit ist definitiv ja nicht gegeben, sondern ich glaube, wir sind da beide in einer ziemlich ähnlichen Situation, dass da so vielleicht ein, zwei Sachen in Aussicht sind, Ende März und im April. Darauf hoffe ich auch jetzt erstmal und versuche, alles andere an negativen Gedanken auszublenden und trotzdem weiterzumachen, weil was anderes bleibt uns ja jetzt nicht übrig. Im Trainingslager bin ich aber jetzt wie du auch jetzt gerade nicht. Also ich bin jetzt nicht in der Sonne, bin auch nicht in Kenia. Das ist auch, muss man ehrlich sagen, jetzt motivationstechnisch manchmal jetzt ja auch gar nicht ganz so leicht, auch wenn das mit dem Schnee gerade ganz schön ist. Es gibt Tage, da fällt es leichter. Es gibt Tage, da ist es schon nicht schön, wenn es halt einfach so um den Gefrierpunkt ist und leicht regnet und Wind ist und man seine Einheit durchziehen muss. Aber ich habe lange abgewogen, ob ich ins Trainingslager jetzt nach Kenia oder irgendwo hinfliege. Aber ich finde, ehrlich gesagt, das Risiko dann auch doch recht groß und habe mich dann dagegen
entschieden. Man weiß ja auch nicht, wie es mit Rückreise ist.
Eben, und klar, also man kann da natürlich auch alle Vorsichtsmaßnahmen durchziehen. Man kann dort alleine trainieren, nicht in großen Gruppen laufen zum Beispiel. Also das würde ich auch nicht machen, wenn ich jetzt da wäre. Aber ich denke, mit diesen ganzen Einschränkungen und den Problemen und den Risiken mit der Reise habe ich gedacht, okay, dann nehme ich lieber die Schlechtwetterbedingungen und vielleicht die fehlende Höhe hier erstmal in Kauf und ziehe hier weiter durch. Ja, und bin aktuell mit der Entscheidung auch so erstmal zufrieden. Ich hoffe, dass das Wetter dann auch einigermaßen hält, sodass man hier weiter trainieren kann. Aber ja, also ich habe einfach Angst auch, wenn irgendwas schief geht jetzt, man ist im Trainingslager und irgendwann wirft man sich das selber vor, okay, musste ich da wirklich ins Trainingslager, wenn ich jetzt XY angesteckt habe oder wenn XY passiert ist. Und ja, das war eigentlich die Gründe, warum ich mich jetzt erstmal dagegen entschieden habe und versuche halt hier das Beste aus der Situation zu machen. Muss auch dazu sagen, letztes Jahr war ich in keinem Trainingslager und es war sportlich gesehen mein bestes Jahr. Also ich habe es auch hier auf die Reihe gekriegt. Also ich denke, wenn man halt eine ganz gute Routine hat, die man am Tag legt und auch die Trainingsmöglichkeiten vor Ort hat, also seine eigene Radrolle, Swift, draußen laufen kann, Physiotherapie wahrnehmen kann, dann hat man eigentlich eine ganz gute Routine, die man dann auch vielleicht, ja, einfach vielleicht durchziehen muss, die sich dann auch irgendwo bewährt hat.
Ja,
Ja, Laufen, Schwimmen, Radfahren, das ist halt die Basis des körperlichen Seins, ja, und des Werdens. Ja,
das musst du natürlich nochmal übersetzen. Das fehlt mir,
Ja, aber das geht ja im hessischen Hochland geht es ja direkt von schneebedeckt in Krokusse und draußen in Seen schwimmen über. Ja, da gibt es ja keine Übergangsphase praktisch. Ja, das ist leider in Regensburg ein bisschen anders, weil da musst du dann erst noch den Weiher aufpicken.
Wir haben hier Winter bis Juni.
Ja. Also, ich meine, wenn man das ja sich nochmal anschaut, Laura, du hattest ja eine begnadete Form rund um die WM. Ja, da, so ohne weiteres gewinnt man auch nicht eine Medaille bei einer Halbmarathon-WM. Ja, das ist ja klar. Und dann hast du leider keine Option gehabt, das zu zeigen in Valencia, weil einfach da die Startliste zu war. Wie bist du darüber gekommen, dass du im Prinzip ja hättest nur noch loslaufen brauchen und deine Form weiter zu konservieren, um sicher ein sehr gutes Ergebnis zu erzielen?
Ja, also jetzt, wo du es ansprichst, so ganz drüber hinweg bin ich, glaube ich, ehrlich gesagt nicht.
Wir können gleich auch was anderes
sprechen. Ja, also ich traue dem Fall immer noch ein bisschen hinterher. Weil es, wie du sagst, also man hatte da die Form, ich hatte das ganze Sommertraining auch hinter mir, wo ich halt, auch ich meine im Sommer, das weiß jeder, und im Herbst fällt es einem einfach leichter, auch das Grundlagentraining aufzubauen. Durch das ganze Triathlon-Training im Sommer, dann bei der WM war ich fit und auch in Valencia, da wäre ich fit gewesen. Jetzt im Winter hindurch, also hat mein Vater halt auch noch gesagt, okay, wir müssen jetzt erstmal runterfahren, weil es bringt jetzt nichts, man kann die Form halt nicht konservieren, und das dann zu akzeptieren, ist halt einfach nicht leicht. Und da hat mir dann eigentlich auch das Skilanglauf so neue Perspektive eröffnet, jetzt wieder ins Grundlagentraining einzusteigen und da auch Spaß dran zu haben, weil einfach immer nur weiter laufen und draußen Radfahren ging nicht und Schwimmen auch nicht, dann ist es halt sehr, sehr schwer, überhaupt sich irgendwie da zu motivieren, und nur auf der Rolle wäre auch keine Option gewesen. Und jetzt aktuell läuft das Training gut und ich denke, die Grundlage ist jetzt auch wieder ganz gut hergestellt. Und ja, jetzt versuche ich optimistisch ins Frühjahr zu gucken und dann vielleicht doch Valencia und die verpasste Chance irgendwie abzuhaken.
Ja, auf der anderen Seite weißt du ja, dass bestimmte Teile des Trainings sehr, sehr gut funktioniert haben und dass das Ganze sich dann halt am Ende ja doch in eine exquisite Laufform transferieren lässt. Ja, das wusstest du ja so auch nicht mit diesem ja doch relativ krassen Schwerpunkt auf Triathlon-orientiertes Training. Ja, dass man da dann am Ende steht und nicht nur weiß, dass die Herzratenvariabilität irgendwie toll ist, sondern dass du eine fantastische Bestzeit gelaufen bist, ja, und danach ja eigentlich direkt weiterlaufen wolltest.
Das stimmt. Also so wie das letzte Jahr verlaufen ist, ist auch kein Jahr zuvor verlaufen. Also ich glaube, ich bin noch nie so viel Rad gefahren, so viel geschwommen. Und ja, also es war auf jeden Fall eine Chance, das letztes Jahr so auszuprobieren. Und ich denke, es hilft mir halt auch für die Zukunft, das weiter so umsetzen zu können. Jetzt mit dem Wintertraining ist halt nochmal ein komplett neues Experiment, weil ich glaube, so viel Skilanglauf wie in diesem Winter bin ich bisher auch noch nie gefahren. Und dann mal schauen, wie sich das auswirkt.
Das machen aber ja relativ viele Triathleten auch, aber auch Läuferinnen und Läufer, die des Skilanglaufs mächtig sind, also der Grundtechnik mächtig sind, dass sie halt das als alternative, sagen wir mal, Anfangsbasis, als einen Block im Winter nutzen, um mal von diesen Stoßbelastungen des Laufens wegzukommen. Ne? Weil das ist ja immer ein Problem. Wie viel Kilometer kann ich meinem Körper zumuten? Wie viel verträgt er oder wie viel verträgt er nicht mehr?
Genau, und das ist auch so ein bisschen unser Ansatz, weil wenn ich halt, wenn das Stütz- und Bewegungssystem einfach müde ist, dann kann ich halt auch kein qualitativ hochwertiges Programm mehr laufen. Deswegen versuche ich halt, mit den Kilometern im Laufen noch nicht zu hoch zu gehen, um dann halt die Einheiten, die ich halt dann mache, seien es 2000er, seien es 3000er oder ein 400er Programm, halt dann wirklich mit einem guten Laufgefühl zu laufen und mich da halt nicht schon lang zu schleppen, weil ich eigentlich von den ganzen Laufkilometern im Stütz- und Bewegungssystem schon so ermüdet bin. Und da ist es für mich persönlich halt sehr hilfreich, auf alternative Bewegungsformen auch zurückzugreifen.
Also Philipp, Tests machen. Deine Uhr kann das doch, oder? Also meine Kanz.
Ja, meine absolut.
Meine, also meine dieselbe Uhr.
Ich wollte gerade sagen, du hast doch auch, soweit ich weiß, Reifen im Polar, soweit ich da informiert bin. Ja, sollte ich wohl auch regelmäßiger machen.
Ja, ich denke wirklich, das ist eine gute Chance, weil wenn man sich überlegt, ich meine, viele fangen an und meisten morgens CK oder Harnstoff, weiß man ja auch, ist bei den Fußballern so, oder es ist in den Trainingslagern so, wo das IAT mitfährt. Da steht natürlich auch immer ein sehr großer Aufwand dahinter, um halt dann einen Blutwert morgens zu bekommen. der Zeitaufwand ist da um einiges größer als halt diese 4 Minuten mit so einem Test, auch wenn es halt 4 Minuten sind. Aber es sind halt einfach 4 Minuten, die einem ja viel geben können, weil es ist so ein bisschen so, ich habe zwar ganz viele externe Belastungsparameter, die ich messen kann. Ich kann messen, wie viele Wochenkilometer bin ich gelaufen, wie viele Stunden habe ich trainiert, welche Wattzahlen bin ich gefahren, aber so einen Feedback zu haben, das aus meinem Körper herauskommt, also ein internes Feedback zu kriegen, dafür ist halt die HRV, glaube ich, ein Parameter, der halt sehr wertvoll ist.
Ihr beide habt ja logischerweise dann die Pulsuhr unterwegs auch dabei. Ich versuche mich davon zu lösen, überhaupt da drauf zu gucken, weil ein Herzschlag ja eben auch stark davon abhängig ist, habe ich jetzt Gegenwind oder nicht Gegenwind, wie viel habe ich getrunken, wie viel habe ich geschlafen vorher und so weiter. Das sind ja alles wichtige Parameter. Und wenn man wie die meisten Leute halt auch noch arbeiten muss, vielleicht noch Familie und dann vielleicht nicht so gut geschlafen hat und es war der Geburtstag gestern, dann brauche ich gar nicht erst drauf zu gucken, weil es ist dann höher, aber ich kann ja trotzdem Training machen. Wie viel orientiert ihr euch wirklich an einem Herzschlag oder sagt ihr, nee, ich gucke auf mein Tempo und auf mein Körpergefühl?
Ich weiß nicht, ob es zum Philipp...
Denken beide angestrengt nach.
Ich denke, also bei mir ist es halt so ein bisschen so, dass ich tatsächlich mit der Pulsuhr am Handgelenk groß geworden bin und mit der Uhr, also den Herzschlaggurt halt schon getragen habe, da gab es noch gar keine GPS-Aufzeichnung. Also da konnte ich meine Geschwindigkeit während des Laufens immer gar nicht sehen und habe dort eigentlich immer alles nach Herzschlaggurt gesteuert. Also die Herzschlaggurt war eigentlich meine erste Steuerungsgröße, also Herzschlaggurt und Zeit halt sozusagen, aber da konnte ich die Geschwindigkeit noch gar nicht so sehen und dementsprechend bin ich, glaube ich, bisschen anders als viele andere Läufer, die mehr auf die Geschwindigkeit gucken, sondern ich gucke tatsächlich unterwegs eher mehr auf meine Herzfrequenz als auf die Geschwindigkeit. Also oft gibt mir das halt ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, auf dem Trainingsplan steht ein bestimmter Pulsbereich und jetzt ist mir ziemlich egal, in Anführungsstrichen, ob jetzt Gegenwind ist oder Rückenwind. Also brauche ich mich jetzt nicht drüber aufregen, dass jetzt schon wieder dieser Gegenwind hier ist. Weil
du guckst nur auf die Herzfrequenz, genau, und nicht dann auf dein Tempo.
Sozusagen beruhigt sein kann, dass ich mich ja eigentlich im richtigen Bereich anstrenge. Aber auf der anderen Seite, klar, gibt es aber auch Einheiten, wo ich eine bestimmte Pace erreichen muss, jetzt auf der Bahn, zum Beispiel bei Intervallen oder so. Oder auch dann gucke ich natürlich auf die Pace, aber normalerweise bei einer Dauermethode oder beim TDL auch schaue ich komplett auf die Herzfrequenz.
Ja, das ist tatsächlich bei mir anders. Also Herzfrequenz als Steuerungsgröße habe ich überhaupt sehr viel später Kontakt gehabt, weil auch alle Trainer, die ich in der Jugend hatte, beim VfL Sindelfingen oder so, wir haben immer nur nach einem Tempo trainiert. Wir haben schon Leistungsdiagnostiken und sowas natürlich gemacht, aber wie das dann halt immer so ist, du kriegst ja dann gewisse Bereiche irgendwie abgesteckt, GA1, GA2 und letztlich hast du dann halt trotzdem, ja stimmt, früher hatten wir noch kein GPS, was hatten wir denn da? Ich überlege gerade, da hatten wir noch Maßband. Diese, das gab es aber auch von
Maßband.
Maßbänder natürlich, wir haben den Wald vermessen, nein. Aber wir hatten auch von der Polaruhr, wie hieß die denn? Polar irgendwas 800, RS
800? RS 800 ist auf jeden Fall eine.
Die hatte so einen Pot, so einen Fußpot, den man kalibrieren konnte, zum Beispiel auf der Bahn oder sowas. Und das sollte dann so grob, glaube ich, irgendwie da durch die Schrittlänge und keine Ahnung, irgendwie messen, wie weit du rennst und so. Also mit dem hat man das ein bisschen geguckt. Aber wir haben sonst eigentlich immer nach Geschwindigkeit trainiert, was natürlich tatsächlich eigentlich nicht so genau ist, logischerweise. Weil da ja dann, wenn du sagst, das ist ja genau der Punkt, was Ralf vorher angesprochen hatte, wenn du sagst, du gehst nach Tempo und sagen wir mal, du hast einen mittlerer Dauerlauf, ist irgendwo, sagen wir mal, 3,45 oder 4 Minuten, ist ja egal. Aber die äußeren Einflussfaktoren sind halt an dem Tag nicht so cool, weil halt Regen, Wind, keine Ahnung, und du versuchst trotzdem 4 Minuten zu laufen, dann ist ja die Belastung logischerweise an dem Tag höher, als wenn du sagst, okay, mein Pulsbereich ist halt 140, sollte ich heute laufen, und das kannst ja dem Wetter logischerweise dann auch anpassen. Also ich bin eigentlich tatsächlich nur am Gucken in Kenia primär oder wenn ich halt irgendwo in der Höhe trainiere, wo ich das wirklich auch bewusst mitnehme, weil da natürlich die Geschwindigkeiten langsamer sind, aber da man ja trotzdem schauen möchte, dass man in den gleichen Bereichen irgendwie trainiert und bleibt.
Genau, und der Höhe ist auf jeden Fall auch sehr hilfreich und natürlich muss man dazu sagen, also ich meine, ich habe ja davor auch in Köln und in Bochum gewohnt, da war alles flach. Hier ist es immer, in Kassel ist es hügeliger. Dementsprechend weißt du ja selber, bei profilierten Gelände, da ist halt auch nochmal die Herzfrequenz einfacher drauf zu schauen, weil einfach es gibt kaum Strecken außer am Fluss in Kassel, wo es flach ist, sonst geht es immer hoch und runter. Und dann hilft es mir halt wenig, wenn ich sage, ich möchte jetzt 4-0 laufen. Weil das ist, die muss man halt dem Profil anpassen, so wie es ja auch in Kenia ständig hoch und runter geht. Also ich will es nicht Kassel und Kenia vergleichen, aber ja.
Sehr ähnlich, sehr ähnlich. Kassel wird auch nur Ugali gegessen. Also es gibt ja noch etwas ältere Menschen, die kennen die Zeiten noch, als es kein Facebook gab.
Ralf ist früher nach Sonnenuhr gelaufen.
Ein iPhone gab, ja. Da hast du eine Uhr gehabt, da wurde die Uhrzeit angezeigt. Ja, und du hattest, eine grobe Vorstellung, wie lang deine Hausrunde war. Ja, und dann hast du geguckt, wie lange du gebraucht hast, um einmal rumzulaufen. Und dann hast du überlegt, ob das jetzt passt oder nicht passt. Ja. Also tatsächlich war das ja anders. Was daran spannend ist, ist, es haben ja die Durchschnittszeiten in den großen Marathonwettbewerben in den letzten 20 Jahren stark abgenommen. Ja, weil zwar insgesamt ja sehr viel mehr Leute laufen, aber jetzt nicht so viel mehr wie zum Beispiel in den 80er Jahren. Aber es laufen viel mehr Leute nach eigenem Training, nach virtuellen Plänen oder nach einem Buch, das sie sich gekauft haben, und nicht mehr in Laufgruppen, wo tendenziell qualitativ Training stattgefunden hat. Ja, also man hat dann auch viele der längeren oder lockeren Einheiten vielleicht alleine gemacht oder in kleineren Gruppen gemacht, aber man hat dann eben auch wirklich intensives Intervalltraining oder sowas in Gruppen gemacht, in Laufgruppen gemacht. Ja, und das ist schon, finde ich, eine sehr spannende Entwicklung. Wir sind komplett technologisiert und können inzwischen alles mit diesen kleinen Dingern an unserem Handgelenk messen. Aber die allgemeine Leistungsfähigkeit geht eher runter, weil das Training gar nicht unbedingt besser wird. Ja, da stellt sich mir die Frage, wo ist der Fehler? Ja, wo ist der Fehler im System? Ja, also wo passiert die Abweichung von dem 80-20-Training? Ja, das ist halt für mich die Frage, ja, bei den allermeisten Leuten.
Ja, weiß ich jetzt auch Antwort drauf, genau.
Das ist eine gute Frage, ja, das geht weit, glaube ich.
Dass es vielleicht daran mit zu tun hat, so ein bisschen bei den Marathonveranstaltungen, dass viele halt gerne den Marathon als positives Erlebnis erleben
als
wollen.
Wahrnehmen wollen, genau.
Und Marathon dorthin reisen möchten und einfach finishen möchten und unterwegs was Tolles erleben, die ganzen Getränkestände mitnehmen und da ist mal Musik und ja, haben vielleicht gar nicht so diesen Wettkampfgedanken unbedingt mehr im Marathon, aber
ja, wobei wir haben zuletzt so einen Ausflug in diese Richtung der Deutung gemacht, da haben wir schon eine Menge Rückmeldungen bekommen, wo Leute gesagt haben, ey, wir laufen nicht 4 Minuten, ja, aber wir gucken alle auf unsere Bestzeiten und wir schauen schon auf unsere Zeiten.
Stimmt, da haben wir ein, zwei Mails bekommen.
Ich meine, erinnert euch, wie viele Leute, und das ist ja im Prinzip auch ein richtiger Ansatz, sich an den Ballonen orientieren, die entsprechende Durchschnittsgeschwindigkeiten vorgeben. Ja, also da sind ja sehr viel mehr Leute, die sich dann halt an 5:30, 6 Minuten, 6:30 orientieren, weil das eben in ihrem PB-Bereich ist und ihr Leistungsbereich ist. Also da bin ich noch nicht so sicher, ob das jetzt wirklich diese Orientierung ist, weil der Rückgang der durchschnittlichen Geschwindigkeit, den gibt es auch im 20er-Schnitt. Also 20er-Schnitt ganz vorne, da gibt es den auch. Ja, also das ist, das ist nicht nur so, dass es jetzt in der Masse der 20.000 ist, die vielleicht in Berlin jedes Jahr gelaufen sind, sondern es gibt halt auch die Reduktion dahinter. Ja, weil hinter euch Gottgleichen gibt es halt eine relativ kleine Mittelschicht, sage ich mal, in dem Bereich, jetzt nehmen wir mal Männermarathon vielleicht so ab 2:20 bis 2:40 und Frauen zwischen 2:40 und 3 Stunden. Das ist eine sehr, sehr kleine Decke, die da stattfindet. Ja, und da waren halt früher einfach mehr Menschen, die da gelaufen sind.
Also mein Bauchgefühl, das wäre jetzt ganz nah bei dem, was Laura gesagt hat. Also, dass das vielleicht der Eventcharakter solcher Veranstaltungen und der Erlebnisfaktor in Kombination mit einem, wie auch immer, vielleicht Städtetrip oder so, dass das einer der Gründe vielleicht wäre, dass im Durchschnitt die Zeiten über die Jahre langsamer geworden sind. Aber du hast natürlich recht, ich erinnere mich auch an ein, zwei Mails. Also das sollte auch nicht so verstanden werden, dass wir irgendeine Art von ab einer gewissen Zeit das irgendwo anders bewerten. Natürlich wissen wir auch, dass Leute das Ziel haben, was weiß ich, 4 Stunden zu brechen oder wegen mir 5 Stunden zu brechen. Das hat ja alles auch seine komplette Berechtigung. Es hat ja auch absolut seine Berechtigung, wenn jemand sagt, ich möchte halt auch mal nicht auf Zeit laufen, sondern ich möchte 42 Kilometer laufen, ich möchte aber das auch genießen, ich möchte eine geile Zeit haben, während ich das mache und alle Cheering Points auskosten. Auch das ist in Ordnung. Aber du hast natürlich recht, Ralf. Ich glaube auch, wir kriegen ja auch immer mal wieder so Nachrichten oder ich auf Instagram, weiß nicht, Laura wahrscheinlich auch, wo Leute fragen, ob man da einen Trainingsplan schreiben könnte. Und da geht es natürlich dann auch teilweise ja gar nicht um, wie du schon gerade sagtest, den Bereich 20, 30 oder wie auch immer 40, sondern tatsächlich ja auch darum, 3:30, 4 Stunden oder sowas. Also dann scheint ja aber, wenn jemand einen Trainingsplan möchte, schon eine Fokussierung ja da zu sein, dass man irgendwo sein eigenes Potenzial ausreizt und verschiebt. Die Frage ist natürlich trotzdem, warum wird das im Schnitt langsamer oder wurde das in den letzten 20, 30 Jahren langsamer? Das stimmt, da habe ich auch schon Statistiken zu gesehen. Ich weiß es nicht. Das Knowledge sollte ja eigentlich ja da sein und ist ja heute wahrscheinlich so zugänglich wie selten zuvor im Internetzeitalter. Und du hast auch recht, wir haben natürlich alle technischen Möglichkeiten mit unseren Gadgets, das alles auch zu tracken und zu messen.
Ja, aber sortier das schwierig. Alles mal. Ne? Sortier mal, ja, gut, auch, lies ja. mal 5 Fachzeitungen, ja, aus dem Ausdauersport. Und dann sagst du mir nachher mal, so, jetzt weiß ich aber, wie ich trainieren muss.
Jetzt weiß ich Bescheid, was der richtige Weg für mich ist. Ja, genau. Ja, schwierig, ja, es ist echt, es ist tricky.
Ja, deshalb, Laura, nimm uns noch mal mit. Was ist deine Empfehlung für Menschen, die jetzt anfangen, wieder zu laufen? Ja, also ist ja der Klassiker, der Winter lässt uns noch an die Plätzchen gefesselt auf dem Sofa sitzen. Es sei denn, es ist geiler Schneefall und man will unbedingt raus. Hessisches Hochland kann ich nur empfehlen, da geht's ab. Ja. Ich habe da noch ein paar Fragen wegen Skileien, weil ich habe keine Langlaufski mehr. Was würdest du empfehlen, wie gehe ich mit einer Herzratenvariabilität vernünftig an einen Einstieg in ein bisschen ambitionierteres Lauftraining?
Ja, ich denke erstmal, also sollte man natürlich das Ganze nicht zu verkomplizieren, also wo wir jetzt schon die ganze Zeit über technische Gadgets geredet haben. Das Körpergefühl sollte auf jeden Fall für alle, die jetzt auch neu einsteigen und die jetzt neue Motivationen gefunden haben, an erster Stelle erstmal stehen. Also, dass man ein gutes Gefühl hat. Und zusätzlich kann man aber dann, um halt wirklich dieses Körpergefühl dann abzugleichen, mit eigentlich ja objektiven Daten, könnte man einfach sagen, okay, ich beginne dazu und mache morgendlich vielleicht eine 2 Minuten liegen und 2 Minuten stehend Messung. Und besonders jetzt kann ich dann auch meinen Fortschritt irgendwie sehen. Also wenn ich jetzt mit dem Ausdauersport beginne, müssen sich meine Werte eigentlich verbessern. Und das kann mich dann auch zusätzlich motivieren. Und vielleicht brauche ich dann nicht unbedingt viele andere technische Hilfsmittel, sondern ich gucke, wie fühle ich mich und wie sieht eigentlich mein Fortschritt der Werte aus? Oder habe ich tatsächlich schon vielleicht ein bisschen zu viel gemacht? Und lege ich jetzt erstmal wieder guten Gewissens dann auch, weil ich ja meine Werte sehe, 1-2 Ruhetage ein, um dann vielleicht wieder, wenn meine Werte sich verbessert haben, wieder mit dem nächsten Trainingsreiz zu beginnen. Also um so, man kennt das ja so, okay, ich laufe jetzt, Einsteiger, die sagen ja, okay, ich laufe jetzt jeden Tag das und das oder mache einen Streak, was natürlich auch cool sein kann, aber vielleicht ist das gar nicht so sinnvoll, dann jeden Tag das Gleiche immer zu machen, sondern um halt eine bestimmte Variation auch im Training zu erzielen, dass man immer wieder einen neuen Reiz setzt, sich davon wieder erholt, um dann wieder einen neuen Reiz zu setzen. Und wenn man das halt begleitet mit einer morgendlichen HRV-Messung, kann man halt sehen, okay, wann kommt mein System und merkt, dass es jetzt gefordert wurde. Und wenn es sich erholt, dann sehe ich auch, okay, es hat sich jetzt erholt. Und so kann man, glaube ich, auch dieses Problem, dass man halt im Training irgendwie stagniert und ständig nur das Gleiche macht und die gleiche Hausrunde immer wieder läuft und das irgendwie dann jeden Tag, halt einfach mal durchbrechen, um dann halt zu sehen, okay, wie weit kann ich mich eigentlich selber reizen, bis es halt zu viel war und dann aber noch frühzeitig reagieren, um halt mich davon wieder zu erholen.
Auf der anderen Seite, ich bin ganz sicher, dass ihr ja auch permanent Fragen bekommt. Sag mir mal eine Einheit, die richtig schnell macht. Ja? Also, ich meine, ihr kennt das ja selber, was ja diskutiert wird. Habt ihr gehört, was der und der trainiert? Ja? Habt ihr gehört, was der Kipchoge gemacht hat? Ja? Dann ja gleich Überlegung, ist das vielleicht noch geiler als das, was ich mache? Ja, muss ich das einbauen? Ja? Das heißt, Inspiration und die Gefahr des Nachahmens von Dingen, die für einen selber nicht gut sind. Ja, wo seht ihr da auch für euch Reiz und Gefahr?
ja, Gefahr auf jeden Fall in dem, wenn man halt versucht, die Einheiten von schnellen Läuferinnen und Läufer auf sich selbst zu übertragen. Also wenn die natürlich 2000er oder 3000er laufen, dann muss man das natürlich auch immer ausrechnen, in welcher Zeit laufen die das eigentlich, um das dann auszurechnen, okay, wie viel Strecke schaffe ich eigentlich bei den Minuten? Das hängt, wenn derjenige 5x 3000 läuft, bedeutet das für den anderen vielleicht nur 5x 2000. Und das ist, glaube ich, ein Fehler, der häufig gemacht wird. Und das Gleiche ist ja auch beim Longrun, wenn es dann heißt, okay, Philipp, der macht einen Longrun 40 Kilometer. Das bedeutet aber, der läuft das in, ich weiß jetzt nicht mehr, was der schnellste 40er war, den du dieses Jahr gelaufen bist, aber es war ja ziemlich schnell.
Zwei Stunden.
Der war so 3,11 oder so, ja, genau, im Schnitt, aber ich weiß auch nicht mehr genau. Ja, ja.
Ja, und wenn man natürlich dann guckt, okay, für jemand anders bedeutet das vielleicht eine Pace von 4,30, dann sollte er natürlich keine 40 Kilometer laufen, sondern schauen, welche Zeit schaffe ich eigentlich in der Zeit, wo Philipp seinen 40er gemacht hat. Und ich glaube, das ist oft ein Fehler, dass halt zu sehr geschaut wird, Schnitt und Kilometer, und dann aber dieser ganz einfache Zeitaspekt eigentlich außen vor gelassen wird.
Absolut. Also da kann ich auch nur sagen, ich bin schon jemand, der sowas sich auch gerne anguckt, also komplett ohne, wie soll ich sagen, ich finde sowas ja selber spannend, wenn man sieht, was andere Athleten oder Athletinnen eben teilweise für Einheiten machen oder was das für eine Abfolge ist oder sowas. Auch klar, muss man immer sagen, das muss man einordnen, das ist dann jetzt auch eine Einheit, die aus irgendeinem Konzept rausgerissen ist und wie die da auch immer eingebettet ist. Und natürlich sollte man das nie 1:1 adaptieren, geht ja auch teilweise gar nicht. Natürlich kann ich mir gerne auch Einheiten von dem Eliud Kipchoge anschauen, das ist natürlich für mich absurd schnell, nur darf man halt auch nicht vergessen, der junge Mann rennt halt auch den Marathon 12 Minuten schneller als ich. Das heißt, dementsprechend muss man natürlich auch mal sehen, dass dann dem seine, zum Beispiel, wenn man sagen, irgendwelche 3000er in Serie, dass die natürlich auch dementsprechend schneller sind. Das ist ja ganz, ganz klar. Aber ja, ab und zu so ein bisschen Inspo kann man sich schon mal holen, wo man denkt, ah ja, das ist eigentlich eine ganz geile Einheit vielleicht. Und da hat bei mir zumindest auch der Trainerwechsel im letzten Jahr auch dazu beigetragen, einfach mal wieder komplett andere Einheiten zu machen oder Abfolgen von Trainingseinheiten, was ich so bislang nicht kannte, fand ich schon motivierend und spannend, logischerweise, weil man da ja auch erstmal reinwachsen musste. Und ja, natürlich, wie gesagt, wenn Sondre die gleiche Einheit auf dem Trainingsplan hat wie ich und wir sehen das in Sestriere, dann sehen bei dem die Zeiten halt anders aus. Das ist ja auch ganz klar. Und da würde der Renato jetzt auch nicht sagen, ja, das ist der Plan von Sondre, das ist eine gute Idee, den machst du jetzt 1:1 mit, was wir dann teilweise machen. Und das ist tatsächlich jetzt wiederum nicht so anders, was wir in Regensburg auch manchmal gemacht haben. Wenn natürlich du als Trainer mehrere Athleten betreust, die ein, sagen wir mal im weitesten Sinne, ähnliches Leistungsprofil haben, also jetzt nicht gleich, aber ähnlich, dann kann man natürlich schon versuchen, gewisse Programme so abzustimmen, dass vielleicht mal ein Lauf kürzer ist oder mal eine Pause irgendwie mehr oder wie auch immer. Und das haben wir tatsächlich schon, fand ich, auch in Sestriere oft ganz gut kombiniert. Ne? Also dann haben wir vielleicht die ersten 3000er zusammen gemacht, weil das halt für Sondre gefühlt Jogging war. Für mich war dann 3:05 in der Höhe schon flott. Aber und dann hat er halt 2000er in was weiß ich, 2:57 gemacht. Da habe ich dann 1600er gemacht und halt dadurch ein bisschen mehr Pause und sowas. So funktioniert das dann schon recht gut. Aber ja, wie gesagt, nur Copy-Paste funktioniert, glaube ich, in den seltensten Fällen.
Ja, wenn ich da einhaken darf, ich meine, es ist gut, dass du das ansprichst, weil mittlerweile ist ja wirklich so, also man findet im Netz alles Mögliche an Trainingsplänen, an Einheiten, die andere machen. Und es kann halt sehr schnell dazu verleiten, dass man halt Copy-Paste macht und sagt, das wende ich jetzt auf mich an. Aber das kann halt eigentlich nicht zielführend sein, sondern es wäre halt viel besser, man schaut einfach, dass man vor Ort eine Trainingsgruppe findet mit einem Lauftrainer, mit einem Vereinstrainer oder man tritt in den Verein vor Ort ein und hat dort einen Coach. Ich meine, weil irgendwelche Programme aufschreiben, das kann erstmal irgendwelche Intervalle, dann kann jeder, also das Rad kann man da nicht neu erfinden. Aber was halt einfach wichtig ist, dass jemand da drauf schaut und dass man halt jemanden hat, mit dem man halt Rücksprache halten kann, mit dem man auch sagen kann, hey, das funktioniert gut und das funktioniert nicht so gut. Und ich denke, da ist halt so wirklich schön, natürlich
weiterentwickeln
ist es jetzt aktuell Lockdown-Zeit schwierig, in den Verein einzutreten und da sich einen Trainer vor Ort zu suchen. Aber das ist, denke ich, immer die beste Möglichkeit, anstatt halt im Netz zu gucken, so was machen andere und wie kann ich diese Programme jetzt kopieren.
Ja, ich hatte einen sehr schönen Austausch nach unserer Mal-Bewegen-Diskussion, die der Jens Ennepa ja ins Leben gerufen hat, mit Torben Dietz, ja, ist ja auch jemand, der mit dem Marathon liebäugelt. Ja. Der ist ja im Moment in Ulm im Verein und lebt auch dort. Aber die Lauffamilie Dietz stammt natürlich aus dem weltberühmten Leichtathletikort, richtig, aus Dorsten, ne, also aus meiner Heimat. Ja,
okay.
Und der hat halt heute Morgen gepostet, er hatte ein ziemlich hartes Programm die letzte Woche und hat heute Morgen Stufentest gemacht. Da habe ich nur gedacht, ja, das kann ich auch. Ja, also 7 Minuten, 6:30, 6:10, 6 Minuten. Da habe ich gedacht, ja, das schaffe ich auch. 4x1000, kein Problem. Leider waren es 4x2000.
Ja, habe ich mir fast gedacht.
Ja. Da muss man dann schön aufpassen, dass man den richtigen Part kopiert hat. Ja.
Die Streckenlänge auch mitnimmt.
Ja. Ja. Da gibt es ja noch, Laura, das wirst du ja kennen. Also sagen wir mal, so viele Menschen im Wald oder in Regensburg laufen jetzt nicht unbedingt schneller als Philipp, aber wenn du so laufen gehst und eine lange Grundlageneinheit hast, wie viele übermotivierte Männer versuchen dann doch noch an dir vorbeizurennen?
Ja, Kassel ist jetzt auch nicht so groß. Also es gibt Männer, die hier deutlich schneller sind. Die kenne ich aber dann auch meistens. Also wenn ich die zufällig im Wald begegne, wenn sie mich von hinten überholen, kann ich da nichts machen. Aber ich trainiere viel alleine und wenn ich dann dabei jemanden sehe, den ich dann kenne, dann versuche ich doch auch selber gerne dagegen zu halten. Also so ein bisschen so wie beim Radfahren. Wenn der Trainingsplan es gerade zulässt und jetzt nicht irgendwie eine feste Tempovorgabe da ist, dann ist es immer eine ganz schöne Abwechslung, wenn man ja dann auch sich irgendwie unterwegs nochmal da motivieren kann. Ja, also die meisten Männer, glaube ich, die schneller laufen in Kassel, die würde ich dann auch
kennst
kennen.
Du wahrscheinlich.
Ja. 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 Die sind wahrscheinlich im Verein sogar, oder? Was ist mit denen, die mit hochrotem Kopf und 180 Puls versuchen, hinter dir herzurennen oder neben dir herzurennen?
Ja, das fänd ich witzig, ja. Ja, fände ich auch cool, wenn ich sie dann motivieren kann, wenn sie ranlaufen, ja.
Ja, aber das führt zu einer totalen Überforderung, ja. Und am nächsten Tag ist dann die Herzratenvariabilität total im Keller.
Ja, aber man muss ja auch mancher Reize setzen.
Ja, das stimmt. Ja. Sehr schön. So, ich glaube, du musst jetzt unbedingt noch sagen, wo wir das am besten nachlesen können oder unserer Gemeinde halt zum Nachlesen, weil es ja doch relativ kompliziert und komplex war.
Falls du was geschrieben hast, Laura, gib uns gerne Bescheid, dann versuchen wir das in die Shownotes noch zu verlinken.
Genau, also wenn man kurz sich was anschauen kann, sind auf jeden Fall, denke ich, diese YouTube-Videos von Triathlon Crew Cologne ganz gut. Wenn man es ein bisschen ausführlicher wissen will, wo ich auch mal gezeigt habe, wie ich das also komplett im Training anwende, auch mit einem Trainingsplan parallel dazu und eigenen Daten von mir. Das habe ich in einem Buch gemeinsam mit meinem Vater zusammengeschrieben. Das ist ein Buch, das ist auch also online erhältlich. Da kann man genau sehen, okay, was habe ich trainiert und wie sahen dann die Werte aus und welchen Mehrwert hat mir das geboten. Das wäre dann so die ausführliche Variante dazu.
Wie heißt das Buch, Laura? Dann verlinken wir das.
Die Geheimnisse des individualisierten Trainings. Der Orthostatik-Test im Ausdauersport. Genau, kann ich dir nochmal dann schicken.
Gerne.
Ja, und sonst ist es auch so, also wir bieten auch Workshops an, wenn man selber sich als HRV-Coach ausbilden lassen will. Also weil mittlerweile ist es wirklich sehr gefragt. Da gibt es dann die Webseite HRV-Sport. Die kannst du auch nochmal verlinken. Also dann, wenn man sagt, okay, ich bin Trainer und möchte vielleicht einfach mal lernen, wie ich meine Athleten mit der HRV betreuen kann und nutze vielleicht zum Beispiel auch bei Polar die Trainerfunktion, wo man ja mehrere Athleten hat, die dann auch den orthostatischen Test zum Beispiel durchführen. Und wie kann ich das eigentlich anwenden? Also für so jemanden ist es auch ganz hilfreich.
Sehr gut, habe mir schon mal ein bisschen was notiert, aber darfst du mir gerne nachher auch nochmal schicken. Dann packen wir das in die Shownotes für die Leute, die das zu Hause sich da noch vertiefen möchten. Ansonsten, die Laura findet ihr zumindest mal, also wahrscheinlich auf Facebook auch, aber auf Instagram auf jeden Fall. Könnt ihr sie auch da bestimmt noch kontaktieren und dann mal gucken. Weiß nicht, du schreibst wahrscheinlich keine Trainingspläne, aber dein Vater, weiß ich auch nicht, hat wahrscheinlich auch keine Zeit dafür.
Nee, Trainingspläne schreiben wir nicht, aber Fragen zu HRV beantworten wir gerne.
Genau, also wenn es jetzt nicht um Abhandlungen, genau, stundenlange Abhandlungen geht, dann kriegt ihr da vielleicht auch einen Test, wenn ihr direkt schreibt. Und ja, nee, ansonsten hat uns natürlich wie immer sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, immer wieder gerne. Du bist fast schon Stammgast, kann man sagen. Aber auch, weil du natürlich immer sehr gute Insights hier auch weitergeben kannst. Das freut uns natürlich.
Vor allen Dingen jetzt auch noch die Ski- und Rodellage rund um Kassel. Ja, das ist natürlich auch ein sehr, sehr wesentlicher Parameter für die Freizeitgestaltung. Die rare Freizeitgestaltung, die man hat. Ja, laufen kann man. Und Skilanglauf, nicht nach Willingen fahren, nicht nach Winterberg fahren, ja.
Aber nach Kassel fahren.
Ja, es gibt ja.
Nee. Das sind meine Laufstrecken hier davon.
Also es gibt
keine vollen Wanderparkplätze.
Ja, man kann tatsächlich irgendwo einen abgelegenen Waldweg sicher noch irgendwo zwischen Olpe und Braunlage finden, ja, der nicht total überlaufen ist. Und sonst fährt man eine Ausfahrt weiter. Das funktioniert auch noch. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja im Maskenwald jetzt inzwischen eine etwas andere Gefechtslage, weil man ja in vielen Bereichen jetzt medizinische Masken tragen will. Falls von euch einer noch etwas Stylisches da drüber tragen will, schützt zusätzlich. Ja, unter kona-old-boys.de gibt es auch noch die Bestzeitmaske. Ja, auch das ist in unseren
Shownotes. Verlinken wir auch in den Shownotes.
Genau, das wird genau. Ein Roman heute in den Shownotes.
Ey, die Shownotes werden länger als die Beschreibung.
Und wir sagen natürlich vielen Dank, Laura. Und bleib auf den Skiern, reiß dir nichts ab. Ach nee, das war Philipp, der sich was abreißen
wollte. Ich wollte gerade sagen, die Gefahr besteht nur bei mir, glaube ich.
Dann lass dir von Barbara gerne ein paar Kurse geben.
Ja, das wird eine Belastungsprobe wahrscheinlich, schätze ich mal nervlich.
Meinst du jetzt eurer Ehe oder deines Körpers?
Unserer jungen Ehe wahrscheinlich, weil ich bin mal gespannt. Nee, aber das habe ich mir schon mal vorgenommen, dass wir das auf jeden Fall mal, dass ich mir das mal noch aneigne, bevor es zu spät ist, ne? Es wird ja nicht leichter mit dem Lernen, wenn ich noch ein paar Jahre warte.
Jetzt fängt das schon wieder an, in seinem Alter zu kompetieren. Ich fasse es nicht.
Ja, und Ralf, weil du eben schon einen Hinweis gegeben hast, du suchst ja auch noch Skier, vielleicht solltest du auch noch in den Shownotes erwähnen. Vielleicht kann dir jemand noch mal eine Ausrüstung leihen. Dann kannst du gucken, bei dir sind bestimmt auch ein paar Wege, wo du mal dann die Skier anlegen kannst.
Ja, aber das ist natürlich mit dem Schnee rund um Köln eine ganz andere Gefechtslage. Ja,
Alf hat immer nur 20 Grad in Köln, da gibt es keinen Schnee.
Das ist nämlich genau der Punkt. Ja, wir hatten heute 7 Grad und Dauerregen. Ja. Also klassisches, richtig, kurz-kurz-Wetter, also kurz-kurz gelaufen.
Ja. Ja, ist schon sportlich auf jeden Fall.
Also, du musst nur schnell genug laufen, dann geht das.
Das ne? ist auch wieder wahr, ja.
Gut, ihr Lieben, das soll es gewesen sein für heute. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, wo immer ihr seid. Geht raus, Skilanglauf oder Laufen oder was auch immer. Draußen gibt es frische Luft.
Macht was. Bis nächste Woche.